Es ist Sonntag, es ist Check24 Overstar. Herzlich willkommen. Zwei Spiele sind rum und der VfB Stuttgart hat es tatsächlich geschafft. Die schlechteste Bilanz der Vereinsgeschichte. 15 Punkte, 50 Gegentore, Relegationsplatz. Der Vorstand, Michael Reschke, musste ja schon gehen. Die große Frage ist, wie lange darf der Trainer Markus Weinzierl in Stuttgart noch weitermachen? Wir sind natürlich für Sie live vor Ort. Viel Aufregung gab es auch schon bei den Spielen am gestrigen Samstag. Der Videoassistent musste mehr eingreifen, als ihm lieb war. Unser Dauerthema, Hand. Das Schlimme ist, es wurde mal so ausgelegt, mal so. Und es gibt jetzt ganz neue Ideen. Auch das müssen wir natürlich besprechen. Und dann haben wir noch die Bayern, nach wie vor das beste Auswärtsteam in der Liga. Aber hinten, da sind sie nicht ganz dicht. Dazu kommt das Bangen um Man of the Match am Freitag um Kingsley Coman. Das sind frische Bilder von heute Morgen. Interpretieren Sie es bitte selbst. Geht der rund oder humpelt er ein bisschen vor sich hin? Also, wir werden auch das für Sie rauskriegen. So wird es auf jeden Fall nichts für Liverpool und nichts mit dem Klassenerhalt wird es für Hannover 96, wenn es so weitergeht. Ob der Präsident noch dran glaubt, da fragen wir ihn nochmal. Hier ist Martin King. Ja, gestern war nicht so viel zu holen, ne? Muss man sagen. Wir schauen mal gleich an die Anfangsphase, Herr Kind. 0-1. Ihre Analyse?
Ich will es mal sehr neutral beantworten. Hoffenheim hat verdient und deutlich gewonnen.
Ja.
Und das war der Beginn.
Ja. Individuelle Fehler?
Ich denke, das war eindeutig.
Eindeutig, okay. Im März, 20 Jahre Präsident, nee, mehr als 20 Jahre.
Länger als, ja.
Geht vorbei. Wie ist Ihre Gemütslage im Moment?
Oh, immer gut.
Ja?
Ja, ja. Und Probleme sind dazu da, sie zu lösen, nicht zu beklagen.
Okay, vielleicht schaffen wir das ja in den nächsten
gucken
zwei Jahren schon.
Ja, ja,
okay.
Gucken wir mal.
Mit unseren weiteren Gästen, unser Sport1-Experte, Stefan Effenberg, morgen. Das Moderator bei der Sohn, Alexander Schüter. Vom Redaktionsnetzwerk. Dirk Tietenberg. Gestern war in Stuttgart freier Journalist Oliver Trust.
Hallo, guten Morgen.
Und unser Sport1-Experte Reinhold Beckmann.
Moin, moin.
Von wem an der Stelle? Kleine Erfrischung. Das kennen Sie auch schon mittlerweile. Also, da kommt es. Ja, Stefan hat schon Durst, das sehe ich. Ne? Alles alkoholfrei wie immer. Keine Sorge, das läuft. So, und damit gebe ich zu gut. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen. Dankeschön. Und in unserer Frage der Woche geht es heute um den VfB Stuttgart. Wenn man die Aussagen der Spieler und Verantwortlichen nach der Partie gehört hat, dann war da von Aufbruchstimmung, von Verbesserung die Rede. Man hätte fast meinen können, der VfB hat da gepunktet. Aber in Wahrheit spielen sie die schlechteste Saison der Vereinsgeschichte, am 1:3 gegen Leipzig verloren. Und unter Markus Weinzierl in seinen 15 Spielen gab es 11 Niederlagen. Somit ist die Frage, ob der Wechsel auf der Position des Sportverstands da tatsächlich schon den richtigen Umbruch gebracht hat. Unsere Frage der Woche lautet, rettet nur ein erneuter Trainerwechsel den VfB? Das ist wieder die Nummer, die Sie kennen, 01379011011. Schreiben Sie uns via Facebook und Twitter. Wir sind gespannt auf Ihre Meinungen. Und wie Sie sehen, unser Live-Voting ist auch schon online gestartet. sport1.de/mittendrin. Gerne mitmachen. Bitte, Thomas.
Jo. Vielen Dank, Ruth. Vor 5 Tagen wurde der Sportvorstand des VfB Stuttgart Michael Reschke entlassen und durch Thomas Hitzlsperger ersetzt. Reschke wurde verantwortlich gemacht für schlechte Transfers und für besonders schlechte Stimmung. Die soll unter Thomas Hitzlsperger schon etwas besser geworden sein, aber die Ergebnisse noch immer nicht.
Der VfB und die Bilanz des Grauens. Stuttgart stellt einen negativen Vereinsrekord nach dem anderen auf. Doch Markus Weinzierl, seines Zeichens schlechtester Punktesammler der Clubgeschichte, ist nach seiner 11. Niederlage im 15. Spiel ungebrochen optimistisch.
Wir müssen so agieren, wie wir heute gespielt haben. Und dann wird das Glück auch wieder auf unsere Seite fallen. Es ist auch klar, dass wir heute über weite Strecken des Spiels nicht die schlechtere Mannschaft waren.
Weinzierl redet sich die Lage schön. Mitgehalten hat der VfB und sogar Chancen herausgespielt gegen die beste Abwehr der Liga. Deutlich mehr als beim 0:3 in Düsseldorf. Aber die nackten Zahlen bleiben eine Katastrophe. 50 Gegentore, Negativrekord. Nur 18 geschossene Tore, Negativrekord. 15 Punkte, Negativrekord. Und 15 Niederlagen, Negativrekord.
Und da ist es jetzt, glaube ich, die wichtigste Aufgabe für mich persönlich, zu helfen, indem wir mit der Mannschaft richtige Ergebnisse einfahren. Die Leute haben sich viel versprochen. Sie erwarten hier viel von uns. Wir konnten die Erwartungen bisher nicht erfüllen.
Auch mit Hitzlsperger bleibt der VfB das schlechteste Team des Jahres 2019. Hitzlsperger kann auch nicht zaubern. Und die Entlassung von Michael Reschke war offensichtlich nur ein halber Umbruch. Die Fans scheinen aber keine Lust mehr auf halbe Sachen zu haben. Nur noch 46.000 Zuschauer im Stadion, Saison-Minus-Rekord. Es wird einsam um den Präsidenten und es bleibt dramatisch für den Trainer. Wir glauben, Weinzierl hat in Bremen seine allerletzte Chance.
Olli, du warst da gestern. Glauben wir richtig?
Ja, das war schon alles ziemlich treffend, was ihr da präsentiert habt. Die Lage ist sehr ernst. Der Verein ist tief gespalten. Eigentlich ist der VfB Stuttgart ein Pulverfass, muss man sagen. Sie haben gestern ein massives Ordneraufgebot von den eigenen Fans postiert nach dem Spiel, weil sie einen Platzsturm befürchtet haben. Das war schon gegen Freiburg so. Und man mag sich nicht ausmalen, wenn das Spiel am Freitag in Bremen schief geht, was dann im Heimspiel am 3. März gegen Hannover passiert.
Hm. Wie du es so beschreibst, hat der VfB Angst vor den eigenen Fans, Meinold?
Naja, es ist ja eher die Frage jetzt, was kann dieser völlig verunsicherte Kader überhaupt noch herstellen? Also das ist ja nicht nur so, dass die ganze Gruppendynamik hinter den Kulissen ja beispiellos ist beim VfB Stuttgart. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, ist da dieser Kader auf dem Platz, der nicht zusammenpasst, wo ich mich frage, wo sind da Mentalitätsspieler, die in dieser Situation das irgendwie umlenken können? Da siehst du Gentner, da siehst du Gomez und dann siehst du, glaube ich, sehe ich nur noch wenig. Das ist auch das Problem der Zusammensetzung. Das war auch das Problem, das Michael Reschke erzeugt hat. Das andere ist, dass hinter den Kulissen ja gehauen und gestochen wird und die Leute sich nicht einig sind, die den Laden führen. Und es ist die Frage, ob Thomas Hitzlsperger mit seiner Art, er ist halt ein besonderer Typ, da irgendwie eine andere Stimmung reinkriegt erstmal. Das ist für mich die wesentliche Frage. Und da muss er beurteilen, ob es noch geht, diesem Verein durch einen Trainerwechsel einen neuen Impuls zu geben.
Also was er geschafft hat, ist, dass die Laune besser wurde. Man hat ja Markus Weinzierl in der Pressekonferenz vor dem Spiel jetzt gegen Leipzig geradezu euphorisch erlebt. Es war eine Befreiung für alle, das kann man sicher sagen. Aber irgendwann kommt halt der Punkt, wo gute Laune nicht ausreicht. Und wie gesagt, wenn wir die Bilanz des Trainers sehen, dann ist es schon eine bisschen schwierige Situation bei der Geschichte.
Nicht? Oder ist die gute Laune nur gespielt?
Naja, er sah ja, dass es die einzige Chance ist, die er noch hat, die er jetzt ausspielen kann. Ne?
Er hat ja sowieso keine Chance als Trainer. Ja, es ist gekommen während der Saison, musste mit dem Kader arbeiten, der vorhanden war. Ich glaube, die Stuttgarter haben über 35 Millionen am Anfang
47 Millionen
im Winter nochmal nachgelegt. Von daher, da wirst du natürlich dran gemessen, aber jetzt alles auf Weinzierl zu schieben, das finde ich nicht gut. Ich glaube, Sie haben was Richtiges gesagt eben, dass es ein Hauen und Stechen hinter den Kulissen gibt. Und ich glaube, wenn das ganze Umfeld in Stuttgart nicht passt, dann kannst du das auf den grünen Rasen auch nicht bringen.
Warum lachst du?
Nein, kleine Verständigung zwischen uns beiden.
Ja, alles okay. Nein, es wurde halt viel über Disziplinlosigkeiten berichtet aus der Mannschaft, über die große Einflussnahme von Michael Reschke in der Kabine. Man fragt sich halt, wie weit lässt sich ein Trainer alles Mögliche sagen und schluckt das vielleicht, ohne mal jetzt auf den Tisch zu hauen. Er ist immer noch von den Protagonisten, der mit den besten Sympathie werden. Aber wie gesagt, irgendwann ist halt mal Feierabend.
Naja, aber nur sympathisch sein
ist, ja, klar, geht auch nicht. Das ist halt das Problem. Man hat jetzt nach Korkut keine großartige Verbesserung gesehen. Und wenn Sie jetzt gestern für sich reklamieren, dass Sie gekämpft haben, dass da eine andere Stimmung war, dann sind das halt Spiele gegen Leipzig, wo du sowieso fast keine Chance hast. Aber in Spielen gegen Düsseldorf, da wird nicht gekämpft und sich reingehängt. Und das ist halt dann eine Frage, ob diese Mannschaft das noch mal hinkriegt,
wo also ältere Spieler sind wie Gomez, Gentner, Badstuber, die sehr mit sich selbst zu tun haben und die Jungen auch gar nicht führen können, selbst wenn sie es wollten, weil sie mit sich selbst beschäftigt sind.
Gibt es überhaupt eine Alternative für euch?
Zum Trainerwechsel meinst du
jetzt? Ja, als Trainer.
Ich finde sogar einen Trainerwechsel sehr schwierig. Also wenn man jetzt sagt, ja, das Bremen-Spiel ist die allerletzte Chance, nehmen wir mal an, das kann ja passieren, man verliert in Bremen 0-1 und dann kommt gleich das Endspiel gegen Hannover. Ein neuer Trainer muss erstmal die Mannschaft kennenlernen, dafür hat er kaum eine Woche Zeit und muss halt quasi in dem ersten Spiel auch gleich hundertprozentig funktionieren und das Spiel muss gewonnen werden. Das kann das wichtigste Spiel dieses Jahres sein für den VfB, für Hannover 96 übrigens
auch. Wobei das ja genau das Problem auch für Weinzierl ist, dass er einen Kader hat, den er sicherlich so nie zusammengestellt hätte, wenn er schon im Sommer da gewesen wäre. Also ich glaube, da ging das Ganze übel los, dass das Weinzierl eigentlich völlig anderen Fußball spielen würde, wenn er andere Spieler hätte. Also Leute wie Gentner. Ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, dass er so jemanden wie Didavi verpflichtet hätte, wenn er da schon was zu sagen gehabt hätte. Mhm. Ich glaube auch Mario Gomez. Das sind Leute, die eigentlich nicht zum Fußballsystem Weinzierl passen. Jetzt hat er sie da und muss ihnen was basteln. Und daraus entwickelt sich natürlich dann auch ein
Stimmungsproblem. Wollte ich auch sagen, wenn ich das weiß.
Hat dazu.
Genau. Also da muss er dann schon dann mitleben, oder nicht?
Also ganz frei zu sprechen ist er mit Sicherheit nicht. Ja.
Völlig richtig. Also ist nur die Frage, wie rum man es dann dreht. Man kann natürlich auch sagen, also aus Augsburg und bei weiteren Stationen war klar, was der Mann für Fußball spielt. Warum holt man den dann zu so einem Kader?
Da musst du aber die Verantwortlichen dann fragen, oder?
Ja.
Die kann Lage ich jetzt nicht machen, für Thomas Hitzlsperger ist halt wirklich fast nicht zu bewältigen, was den Verein und das Klima im Verein angeht, weil immer mehr auch über die Außendarstellung klagen, dieser Verein für Bewegungsspiele wird eigentlich immer mehr zum Verein für schlechtes Benehmen. Der Präsident tritt gegen Jan Schindelmeiser nach, der Vize-Aussichtsratschef, Vorstand von Daimler, Wilfried Port, der mobbt im Grunde den Guido Buchwald aus dem Aufsichtsrat, wirft ihn noch hinterher, habe ich gehört, er hätte wohl zu viel Kopfbälle gemacht. Man kann dann fragen, ob er den Kopfball zur deutschen Meisterschaft in Leverkusen meint. Also es sind alles so Dinge, die auch in der Außendarstellung, wo die Leute denken, das kann eigentlich alles nicht wahr sein, was da passiert. Und viele fragen sich, wann auch mal so ein Sponsor wie Daimler vielleicht sagt, Jungs, also jetzt ist gut.
Aber wenn der eigene Vorstand sozusagen für das schlechte Benehmen auch noch zeugt. Also eben, was man hört von Kollegen, wenn man mit Kollegen telefoniert oder spricht, die in Stuttgart durchgehend dabei sind, ist das der eine Punkt, dass hinter den Kulissen die Verantwortlichen etwas vorleben, was natürlich irgendwie auch eine Mannschaft verunsichert. Dieser Umgang, sich da gegenseitig immer die Augen auszukratzen. Michael Reschke, der in die tobend in die Kabine gerannt ist, damit auch natürlich einen Trainer entautorisiert. Und der auch mit dieser Öffentlichkeitsrolle ja nicht klargekommen ist. Michael Reschke war so lange ein Kaderphänomen, solange man ihn nur hinter den Kulissen arbeiten sah und ihn gar nicht kannte, ob Leverkusen oder Bayern, aber hier jetzt in der Öffentlichkeitsrolle war das eine völlige Fehlbesetzung und auch dieser Kader ist nicht glücklich gewählt. Es sind so viele junge Leute im Kader, die natürlich aber das erste Jahr erleben in Deutschland, in einem völlig anderen Kontext zurechtkommen müssen und dementsprechend in ihrer Persönlichkeit noch ziemlich verunsichert sind. Und dann hast du nur wenige, die fest sind. Und also das ist das, was ich meine. Dieser Kader ist nicht richtig zusammengestellt.
Man wiederholt ja eigentlich immer alte Fehler, auch jetzt bei Thomas Hitzlsperger. Der hat jetzt einen 3,5-Jahres-Vertrag bekommen. Man fragt sich, warum 3,5 Jahre? Das wird den Verein am Ende vielleicht viel Geld kosten. Es kann eine Chance sein, aber es wird den Verein in jedem Fall viel Geld kosten. Bei Badstuber hat man das getan.
Wenn Vereine in Not sind, machen sie immer solche Dummheiten. Das ist ja klar. Wobei Thomas Hitzlsperger keine Dummheit ist. Ich halte ihn für wirklich, weil er kommt aus dem Verein. Die Erinnerung an die Meisterschaft 2007. Sein Tor, das er geschossen hat damals. Der Thomas ist ein so ausgeglichener Kerl.
Der kam zu diesem Job eigentlich zufällig. Aber er war vorher ein freier
Mitarbeiter. Ich halte das für eine gute Investition. In diesem Fall halte ich es für eine gute Investition.
Bitte?
In diesem Fall halt
ist aber die neue deutsche Welle sozusagen. Sebastian Kehl in Dortmund, Simon Wolfes.
War es ja nicht schlecht.
Wie gesagt, dahinter mag ja eine Strategie stecken, aber in Stuttgart ist das Zufall. Erst war er freier Mitarbeiter, dann war er Chef des Nachwuchsleistungszentrums und jetzt ist er plötzlich Sportdirektor.
Herr Kind, wie viele Chancen hat man als Präsident von oben mitzumanagen?
Also die Probleme Stuttgart kennen wir in Hannover ja bedingt auch, etwas differenzierter.
Wollt mich mal rantasten.
Also wenn man da unten steht, hat man irgendwas falsch gemacht. Das ist relativ einfach. Und ja, der Einfluss ist schon bei Personalentscheidungen groß. Aber danach, Trainer, Sportdirektor, insbesondere in wichtigen Positionen, danach ist der Einfluss sehr begrenzt. Das heißt, man hat vielleicht die Entscheidung vorher schon falsch getroffen.
Das heißt, Sie rennen nicht in die Kabine und toben?
Nein, überhaupt noch nie. Das tut der Held auch nicht, um das ganz deutlich zu machen.
Die Entscheidung liegt in dem Fall dann eher auf dem Finanziellen. Ne? Also klar, die sportlichen Entscheidungen müssen andere dann treffen für Spieler, Transfers. Ja, aber wenn das dann quasi zu teuer ist, dann wird dann schon mal gesagt.
Ja gut, das ist ja normal, das gehört zur Verantwortung. Ne? Und die ist nicht teilbar.
Aber Hitzlsperger jetzt einen längeren Vertrag zu geben, ist doch kein schlechtes Zeichen, oder?
Also finde ich auch nicht. Gegenteil. Aber was ganz, ganz wichtig ist, ist doch die Kaderzusammenstellung. Damit steht und fällt doch ein Verein. Und wenn das nicht passt, dann wirst du früher oder später unten reinrutschen in der Tabelle. Also, und dann immer zu sagen, der Trainer, ja, das ist das schwächste Glied dann, wenn es nicht läuft im Verein. Das muss man mal dazu sagen. Aber das ist nicht immer alles entscheidend. Also ich glaube schon, dass die Kaderplaner ganz, ganz entscheidenden Einfluss haben auf Erfolg oder Misserfolg.
Wenn in Stuttgart war es halt einfach so, dass man sich auf einen Mann verlassen hat. Das war Michael Reschke. Deshalb ruft er jetzt auch Thomas Hitzlsperger nach dem Sportdirektor. Und das ist schon seit Jahren ein bisschen das Problem in Stuttgart, dass da wenig sportliche Kompetenz in der Führungsebene vertreten war. Und ein Sportdirektor wird diesem Verein sehr gut tun, wenn sie die richtige Wahl treffen.
Aber im Grunde heißt das ja heutzutage, Herr Kind, muss man sich breiter aufstellen, oder? Es kann nicht nur einer
alleine machen. Naja, das ist meine Einschätzung, ja. Denn, das muss man sagen, Aufsichtsrat hat in der Regel in der Zusammensetzung keine Kompetenz. Wir haben jetzt bei 96 erstmalig versucht, einen ehemaligen Spieler und Trainer in den Aufsichtsrat zu nehmen. Nur die Zusammenarbeit der Beteiligten und Verantwortlichen war dann eher pflegebedürftig.
Also, wie ist das zu verstehen? Wir können uns das ein bisschen erläutern. Da wollen wir mehr darüber wissen.
Ja, semi-gut. Ja.
Also, aber der Weg scheint mir trotzdem der richtige zu sein. Aber wir brauchen mehr Kompetenz.
Jetzt haben Sie pflegebedürftig natürlich gesagt, jetzt wollen wir auch wissen, wie das aussieht.
Nein, ist schon okay. Nein, aber wir brauchen
jeder
mehr
gegen Kompetenz. Oder zwei Fronten?
Ja.
Aber ich kann das ja ein bisschen erklären.
Also Martin, er kommt aus Hannover, die Zeitung wissen ja immer alles besser.
Genau.
Also geschickt drüber geleitet.
Martin Andermatt war in der Position dieses Aufsichtsrats halt auch mit der sportlichen Funktion, eben quasi beraten, kontrollierende Funktion für den Manager, für Horst Eldt, für den sportlichen Leiter Gerd Zuber und auch Trainer André Breitenreiter. Und es hat sich dann eben so entwickelt, dass Martin Andermatt quasi von jemand, der quasi Horst Held zu Hannover 96 geholt hat, jemand war, den Horst Held so ein bisschen zur Seite geschoben hat und gesagt, lass mal mit deinen Vorschlägen und so alles abgeblockt hat und auch bei Einsprüchen dann irgendwie doch versucht hat, die Dinge durchzusetzen. Das hat sich eher gelähmt als befruchtet. Also so meint Martin Kind das auch. Und am Ende hat Martin Andermatt sich dann auch nicht mehr durchsetzen können, weil er eben ständig vor eine Wand gelaufen ist. Und hat es halt irgendwann wehgetan und dann hat er gesagt, gut, macht halt keinen Sinn.
Jo. Sowas. Tut im Moment immer noch weh.
So ähnlich.
So ähnlich, gar nicht so?
Ja, doch, im Wesentlichen, ja.
Ja, aber stimmt nicht, sagen Sie.
Nein, schon okay. Er hat das sehr gut analysiert.
Gut, ihr habt euch nicht abgesprochen. Nee, komm, wir gehen rein ins Spiel. Wir sind ja noch beim VfB Stuttgart. Also, 0-1, Stefan. Leipzig halt mit Paulsen. Nach einem Einwurf, guck mal. Sieht nach Überzahl aus.
Ja, sind permanent in der Überzahl, kommen aber nicht in den Zweikampf rein. Und das ist das Problem, darum fällt das Gegentor. Ist natürlich ein bisschen glücklich in der Entstehung hin raus. Aber sie haben überall Überzahl. Ja, das sieht man jetzt hier. Guck mal, bei dem Ball auch wieder Überzahl, ja, wieder Überzahl. Also permanente Überzahl, ist kein Abseits übrigens. Aber sie kommen nicht in den entscheidenden Zweikampf. Und da stehst du natürlich dann als Trainer auch an der Seitenlinie und denkst, mein Gott, es fehlen diese 2-3 Meter, um diesen Zweikampf zu führen, aber sie schaffen es nicht. Über Zweikämpfe, du kennst es ja, gewinnt man im Endeffekt auch die Spiele und da kommen die Stuttgarter nicht rein. Alles entscheidend.
Das war ja schon wesentlich stabiler gestern als in den Spielen davor. Mit dieser Dreierkette oder Fünferkette, je nachdem, Pavard in der Mitte. Also da haben wir ja schon ganz andere Sachen erlebt.
Ja, aber trotzdem verloren.
Ja, das ist richtig.
Eben. So, zweite Gegentor. Beziehungsweise schauen wir erstmal vorher. Wer fault wen, ist die Frage. Alex, was sagst du?
Oh, das ist wirklich ein ganz schwieriger Pfiff. Übrigens auch wirklich schwierig für einen Schiedsrichter. Jetzt sieht man es, glaube ich, nochmal ganz gut. Also, extrem clever von Paulsen gemacht. Also man kann das sogar auch andersrum pfeifen.
Also die Bewegung kommt ja von Paulsen, ne? Das muss man ja ganz klar
sagen. Das ist eine Stürmerfaul. Aber Paulsen stellt den Fuß vorne rein und lässt sich da eben gegenlaufen. Ja. Also sowas hast du früher auch getan. Also.
Natürlich habe ich das früher auch getan. Aber wenn man fragt hier, wer spielt das Foul, ist das Foul von Paulsen gemacht worden. Ist doch logisch.
Stefan ist ein bisschen eleganter gefallen, weißt du? Noch sehr, eleganter.
Naja. Sehr sicher,
ja. Also man kann ja eins sagen mit der Szene, das war eine strittige Szene, aber es war wahrscheinlich keine krasse Fehlentscheidung, sondern man hätte es so oder so sehen können. Und der VfB reklamiert halt jetzt, dass diese Szene das Spiel entschieden hat, dass sie benachteiligt wurden und haben ein bisschen vergessen, dass dieser Elfmeter, da wirst du ja wahrscheinlich nachher zu deinem Lieblingsthema noch kommen, Handspiele.
Mein Lieblingsthema vor allen Dingen.
Wahrscheinlich das ist eben auch keiner war.
Ja, aber ich muss dazu sagen, das hätte man nicht so oder so sehen können. Das ist ein klares Foul von Paulsen. Mhm. Ja, weil er aktiv die Bewegung macht. Also das ist Stürmerfoul. Ganz klar.
Also dann in der Situation natürlich, ne? Das ist ja klar, ne?
Ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass die Szene spielentscheidend war, aber das Ding hat natürlich wehgetan, logisch.
Videoassistent kann nicht eingreifen. Ist ganz lustig, weil es eben nur ein Freistoß war. Wenn es um 16er gewesen wäre, hätte es sein können, dass der Videoassistent eingegriffen hätte und gesagt hätte, nee, war andersrum. Ja.
Das versteht übrigens auch wieder keiner. Also du hast es super erklärt, das ist richtig. Aber
ich habe mir Mühe gegeben.
Nein. Aber warum das so gehandhabt
wird? Sonst hätten wir alle nicht diesen wunderbaren Freistoß von Sabitzer gesehen. Großartig gemacht, großartig. Tolles Tor.
Ja, weil Stuttgarter kurz, du.
Sehe ich auch so.
Ja, danke. Danke.
Er meint das großartige Tor.
Ja, also wenn wir das nochmal sehen, ja, der Pavard, ja. Das ist ja der Einzige, der eben nicht hochspringt. Ja, Gomez versucht ja wirklich mit seiner Länge und mit aller Macht da irgendwie den Ball zu blocken. Aber Pavard kommt nicht mit hoch. Und das ist der entscheidende Punkt bei diesem Freistoß, den es hätte nicht geben dürfen.
Tja. Schönes. Wunderbar geschossen auf jeden Fall. So, dann die Entscheidung. Durch den neuen Doppelpacker. Christoph Paulsen. Stefan auch hier. Da ist ein bisschen Glück, ne?
Ja, Glück gehört ja dazu.
Och, Glück gehört dazu. Also, du, Trainer ist das schwächste Glied, hast du übrigens eben auch schon gesagt. So.
Ja, was soll ich da jetzt zu sagen? Ein super Ball in die Tiefe. Ja, und Paulsen, der vorher das Foul gemacht hat, macht das Tor.
Aber der ist egoistisch geworden, ne? Danke. Paulsen ist auch egoistischer geworden. Früher hätte er den Ball rübergeschoben. Ganz sicher. Also er war früher eher Vorbereiter als Torjäger. Früher hätte
er
den Ball rübergeschoben.
Er macht natürlich auch gut. Er kreuzt schön, ne?
Ja, und steht blank vor dem Torwart. Also,
wartet?
Ja, macht er super. Aber toller Pass in die Tiefe. Das war der entscheidende Punkt.
Wobei das auch defensiv die schwächste Aktion war. Also wenn du vorhin angesprochen hast, dass das besser aussah, da hat die Dreierkette wirklich schlecht ausgesehen.
Es gab ein paar Szenen, wo die Leipziger das nicht ganz clever zu Ende gespielt haben. Der Ralf Rangnick sagte oder sprach von Larifari-Fußball und von der schrecklichen ersten Halbzeit. Im Grunde hatten die ja schon in den ersten 5 Minuten 4 dicke Chancen, die so ähnlich aussahen wie beim 1:0. Und dann haben sie irgendwie völlig den Faden verloren, dachten, ja, wie auch Rangnick sagte, es geht auch so.
Wir reden gleich weiter, schalten auch noch mal nach Stuttgart. Also heute Morgen war Training oder ist Training. Ja, die Stimmung ist natürlich dementsprechend im Keller nach dieser Niederlage. Dann natürlich bei Hannover 96, da sieht es wahrscheinlich stimmungsmäßig auch nicht viel besser aus, wenn ich ein Kind so anschaue. Aber wir suchen gleich die Lösung, wir werden sie finden. Und die Handspiele müssen wir natürlich auch noch besprechen, die Aufreger dieses Wochenendes. Alles gleich bei uns im Check24-Doppelpass. Live aus dem Hotel am Flughafen. Wir sind zurück beim Check24-Doppelpass und machen weiter mit dem VfB Stuttgart. Die sind weiter in der Krise. Wir haben gehört, es geht so ein bisschen hinter den Kulissen hin und her. Jeder gegen jeden. Und wie nehmen das die Fans auf? Gut?
Ja, ich kann schon mal vermelden, also wir geben mal einen Zwischenstand ab von unserem Live-Voting. Interessanterweise halten ein Großteil der Fans nicht den Trainer für schuldig und glauben nicht, dass jetzt ein Trainerwechsel, ein erneuter, wichtig und sinnvoll wäre, sondern, und das wurde auch schon in den letzten Wochen deutlich, die Fans haben einen anderen Schuldigen ausgemacht und das richtet sich gegen den VfB-Präsidenten.
Wolfgang Dietrich. Das haben wir auch gestern wieder sehen können. Vor dem Spiel gegen Leipzig gab es einen Protestmarsch einiger Fans, bei dem eben dann auch nochmal der Unmut kundgetan wurde. Hier heißt es Stuttgart kämpfen Dietrich raus. Und wie sich die ganze Stimmungslage dann zusammengebraut hat im Stadion in den letzten 10 Minuten, das hat sich folgendermaßen angehört. Also ganz klar zu vernehmen, Dietrich rausrufe hier nochmal die Banner, die dann auch extra nochmal rausgeholt wurden im Stadion, um da eben genau den Frust kundzutun. Es war ja ursprünglich mal die Idee mit dem Fanliebling Thomas Hitzlsperger da vielleicht ein bisschen für Ruhe zu sorgen, aber nach wie vor braut sich da immer noch einiges zusammen.
Das kann man in der Tat wohl sagen. Wir schalten mal nach Stuttgart. Kollege Thorsten Siegmund ist vor Ort, genauer gesagt am Trainingsgelände. Thorsten, hallo.
Guten Morgen in die Runde.
Ja, wir haben es gerade gehört, alles fokussiert sich auf den Präsidenten. Der ist sicherlich nicht da gerade beim Training, aber hast du mit ihm sprechen können gestern?
Nee, in der Tat war der Präsident gestern für uns Medienvertreter nicht verfügbar. Wir haben mit Thomas Hitzlsperger, mit dem Trainer sprechen können, auch mit Spielern. Aber der Präsident hat sich da in der Tat gestern Abend in der Mixzone rar gemacht. Letzte Woche war auffällig, gerade am Tag, nachdem Thomas Hitzlsperger das Amt übernommen hatte, dass er doch sehr intensiv mit ihm am Trainingsplatz gesprochen hat, auch da war. Aber dass er jetzt regelmäßig am Trainingsplatz vor Ort ist, das ist nicht ja, der Regelfall, würde ich sagen. Und ja, heute ist er halt auch nicht hier, sondern vor allem in erster Linie der Trainer und die Mannschaft beziehungsweise die Reservisten, die also gestern nur eine Dreiviertelstunde oder weniger gespielt haben. Und hinter mir sieht man ja ganz gut, da läuft auch noch aktuell das Training.
Die Fans sind stinkesauer. Wie gefährlich ist die Situation denn?
Ja gut, generell habt ihr das ja, glaube ich, auch schon ein bisschen eben in der Runde aufgearbeitet, hat diese Personalie Thomas Hitzlsperger das Ganze dann gestern, ja, ich würde mal sagen, im Rahmen dessen noch etwas entspannt. Ich weiß nicht, was los gewesen wäre, wenn es in der Konstellation dann auch noch in dieses Spiel gegangen wäre. Insofern, Oliver hat es ja auch schon mal zu Beginn des Doppelpasses vorhin angesprochen, ist die Stimmung dadurch noch ein bisschen abgeschwächt worden, aber man weiß halt nicht, wie sich das in den nächsten Tagen entwickelt. Also wenn man in den Tagen hier mit Fans spricht, dann ist die Stimmung da doch sehr gegen Dietrich. Also ich habe kaum jemanden gefunden, der da ein gutes Wort über ihn hier erwähnt hat. Also die Stimmungslage ist schon sehr negativ Richtung Dietrich. Und das ist halt auch etwas, wovon die Mannschaft und der Trainer Markus Weinzierl, glaube ich, in der aktuellen Situation noch etwas profitiert. Aber das ist wahrscheinlich auch nur von vorübergehender Dauer, weil jetzt müssen natürlich Ergebnisse her. Und wenn die ausbleiben, dann wird sich auch das vielleicht ein bisschen verändern, auch wenn das Votum, wir haben es eben gesehen, natürlich noch sehr pro Weinzierl ist.
Oliver hat gerade erzählt, man hatte am Schluss des Spiels schon ein bisschen Befürchtung, dass es eskalieren könnte. Er hat sogar von einem Fansturm auf dem Platz gesprochen. Hast du das auch so gesehen oder war das übertrieben?
Ja gut, ich finde generell, war das schon so eine Stimmungslage oder ist das immer so eine Stimmungslage hier, die man schwer einschätzen kann, wie das am Ende ausgeht. Also ich glaube, gerade bei den Dietrich-Rausrufen, die dann doch in der Form, finde ich, nach meinem Empfinden so laut waren wie noch nie zuvor und dann auch noch nachhergehende Rufe, wir haben die Schnauze voll, da wusste man schon für einen Moment nicht, was da jetzt passiert. Ich hatte trotzdem irgendwie das Gefühl, dass es gestern zumindest noch nicht so weit kommt, aber die Stimmungslage ist natürlich auch bei den Fans sehr angespannt und ich weiß nicht, wie sich das, wenn die Ergebnisse ausbleiben, in den nächsten Wochen darstellt. Wir haben in 2 Wochen dieses Spiel gegen Hannover 96, davon hängt, glaube ich, dann einfach auch noch vieles ab und in welcher Konstellation man in dieses Spiel geht, also das ist definitiv so ein bisschen Pulverfass aktuell.
Thorsten, herzlichen Dank für deine Einschätzung. Grüße nach Stuttgart.
Sehr gerne.
Also trotzdem war gestern mein Eindruck so ein bisschen, also Trainer Thomas Hitzlsperger haben das ein bisschen schön geredet. Na, das Ergebnis war ja negativ, ne?
Ja, klar. Aber war natürlich die Haltung der Mannschaft
ein bisschen besser war, ein bisschen besser. Auf der anderen Seite, wenn man auf die Tabelle guckt, muss man ja sagen, der beste Freund dieser ganzen Vereine, auch inklusive des VfB Stuttgart, ist ja die Tabelle. Ich meine, das hat es ja lange nicht mehr gegeben. Da steht ja, unten drei Mannschaften. Es verändert sich nichts von Woche zu Woche. Und da sind auch noch die Augsburger und helfen auch noch ein bisschen mit in Sachen Hoffnung. Ich meine, da ist noch alles drin. Jeder kann da auf den Relegationsplatz noch hüpfen und die Augsburger auch noch mit reinziehen. Zu Schalke würde ich jetzt schon mal eine Grenze ziehen an der Stelle. Und das macht es ja nicht aussichtslos, sondern du kannst mit einer beschissenen Saison, ich sag's mal so, in der Bundesliga bleiben. Wann hat es denn das schon mal gegeben? Mit bei so einem Punktestand 15 Punkte, ja? Ja. Das ist nichts normalerweise.
Herr Kind wäre froh, wenn er 15 hätte.
Ja.
Nein? Mehr könnten schon.
Ja, okay, ein bisschen Pünktchen mehr hätte er gern.
Du hast ihm gerade ein Lächeln mal entlockt, als er die Tabelle gesehen hat und du gesagt hast, das ist ja...
Sieht doch gar nicht so schlecht aus, Herr Kind. Das Kind ist doch noch nicht...
Ganz freundliche Tabelle.
Ich will mal einen losfahren. Das Kind ist noch nicht in den Brunnen gefallen.
Oh.
Ich
sag, oh. Ja.
So, weg damit hier.
Kriegen noch was von mir, die uns fehlt.
Bitte.
Sie können sich hier mitbedienen.
Echt, danke. Wunderbar. Also jetzt machen wir weiter mit den Aufregern des Spieltages. Wir haben es eben schon angesprochen. Mein Lieblingsthema, hat Oliver eben gesagt, das stimmt nicht. Ich kann auch nichts dafür. Das muss ich hier ganz ehrlich
machen wir jetzt Handspiele?
Ja, guck mal hier.
Oh ja.
So. Aus dem Spiel nämlich. Dirk, sag was.
Ja, Applaus dafür.
Applaus wofür?
Also, da muss ich sagen, also wir sehen ja gleich noch mehrere Szenen, Schalke-Spiele und so weiter und so fort.
Ja, also, lass uns die mal erst in Ruhe machen.
Aus meiner Sicht ist es so, das haben ja auch viele schon gefordert, wenn Hand im Strafraum ist, dann muss man Elfmeter geben, Feierabend, dann hat man eine Regel, hat man einen Deckel drauf, gut ist. Absicht, nicht Absicht, ich kann da niemand in den Kopf gucken.
Finde ich grundsätzlich gut als Ansatz, weil die Szene bestens beschreibt, wie kompliziert die Regel offensichtlich aktuell ist. Denn das Ding als Handspiel zu pfeifen, finde ich Wahnsinn.
Also, eigentlich ein Witz, dass es ein Handspiel ist, aber dieser Vorschlag von Dirk wird auf jeden Fall das Chaos etwas entzerren. Aber ob es jetzt alle glücklich macht, weiß ich nicht.
Hand im Strafraum macht niemand glücklich, außer den Strafraum kriegt.
Aber was soll er denn da machen, Stefan?
Ja, ich bin bei dir. Was soll er da machen?
Also Orban
dass
in dem
du
Fall.
Mit den Armen arbeitest in diesem Zweikampf ist doch völlig normal. Und dann aus der kurzen Distanz fällt der Ball gegen seinen Arm in einer natürlichen Handbewegung, finde ich. Ich finde, der linke Arm macht viel mehr als der rechte, aber da kommt halt der Ball hin.
Das ist für mich der Ansatz. Das hat ein ehemaliger Schiedsrichter gestern auch so beurteilt.
Ein ehemaliger Schiedsrichter, zum Glück hat er noch ein bisschen geschubst, damit dann macht er es auch legitimiert. Ja. Damit, also für mich ist es auch kein Hand, aber... Mein Gott, wir reden jede Woche darüber. Ich glaube, dass die Schiedsrichter sich zusammensetzen müssen und eine klare Linie, die sie nach wie vor nicht haben, es ist schon besser geworden, aber eine klare Linie irgendwann mal aussprechen müssen.
Aber die gab es ja jetzt an diesem Wochenende gar nicht, oder? Wie haben Sie die Szene gesehen, Herr Kind? Diese?
Ich halte mich daraus.
Also was mich an der Szene besonders wundert, ist, dass wir Medienleute werden ja auch dann geschult, was ja super ist von der DFL. Ja. Es kommen ja auch Schiedsrichter, du kennst das. Und was da immer wieder in den letzten Jahren betont wurde, wenn der Ball abgefälscht ist, wenn das aus kurzer Distanz passiert, dann ist das quasi strafmildernd. Das muss man eben berücksichtigen. Das ist ja genau da passiert. Also korrigiert mich, Mario Gomez hat den Ball ja vorher mit dem Kopf berührt und dann sind es 1,5 Meter. Also
strittig, ob er den berührt hat.
Also
manchmal diese Bewegung, die er macht, der Arm geht weg vom Ball und...
Also wenn ich ihm gesagt hätte, versuch mal alles, um irgendwie nicht an den Ball zu kommen, dann hätte er die Bewegung ungefähr so ausgeführt. Also deswegen also, ist das für mich eine ganz
Was ich so schlimm daran finde jetzt mittlerweile, ist natürlich, dass die Spieler auch sofort alle reklamieren und wollen, dass der Schiedsrichter sich im Grunde nochmal anguckt, wenn er nicht gepfiffen hat und so weiter. Das ist doch eigentlich das Problem, oder nicht? Sehe ich das falsch?
Ja, das Problem ist ja auch, dass wir permanent darüber reden.
Ich habe eine schlechte Nachricht für dich. Wir machen weiter noch ein bisschen.
Ja, mach weiter, aber das ist so haut das Problem.
Naja, aber es ist ja eine entscheidende Szene, ne? Oder hätte es sein können, ne?
Ja, aber mein Gott, die Meinungen gehen ja permanent auseinander. Also,
Stefan,
so genauso hättest, ist das bei den Schiedsrichtern. Du hättest früher genauso debattiert auf dem Platz, du hättest genauso gemeckert.
Es ist doch normal. Das ist doch normal, das gehört ja auch dazu. Aber in dieser Szene nochmal... Ja.
Der linke Arm macht mehr als der rechte. Wo soll er mit dem Arm hin? Der fällt da drauf.
Stefan, die Spieler wissen um die Unsicherheit der Schiedsrichter. Die wissen um die Unsicherheit der Lage. Da wird dann sofort diskutiert und debattiert. Das spürt doch jeder, weiß doch jeder. Und an diesem Wochenende ist wieder so viel gesabbelt worden auf dem Platz nach jedem Handspiel.
Komm, wir sabbeln
das
auch noch.
Ist die aktuelle
Situation. Komm, wir sabbeln auch ein bisschen. Auf Schalke war auch was los.
Wollen wir weiter sabbeln jetzt?
Reinhard, komm, sag die Szene. Kommt gleich noch mal ganz.
Sind da noch alle 11 Spieler auf dem Platz zu dem Zeitpunkt? Ich weiß es gar nicht.
So, da kommt es wieder. Ja, sind noch alle.
So, ist das mal.
Ja, Freistoß und dann der Ball in 16er.
1, 2, 3 Mal am Ball.
Ja. Ja. Was heißt dreimal am Ball? Ja, ja, dreimal Hand, sagst du, oder Doppelhand?
Der Arm, dann hier am Arm, dann macht er nochmal so. Also,
er hat sich's verdient.
Er hätte sich den Strafstoß dann verdient.
Er hat also sich verdient.
Drei Hände, ein Elfer, so ungefähr.
Hatten wir früher auch.
Das ist, du meinst drei Ecken, ein Elfer. Das haben wir früher gemacht.
Ja, drei Hände, ein
Elfer. Aber auch da wieder?
Das finde ich gut, das gefällt mir.
Stefan, wir machen kurz einen Spot und dann reden wir weiter nochmal drüber.
Okay? Ja, ja, mach mal.
Ja, liebe Zuschauer, Stefan hat sich dann doch gerade schon mal ein bisschen echauffiert und geäußert.
Hab ich doch nicht.
Doch, jetzt kannst du es nochmal bitte im On sagen.
So. Ja, dann brauchen wir die Szene nochmal.
Ja, komm, die Szene kommt nochmal. Los. Ah, das ist sie nicht.
Ja, super. Ah.
Das ist die andere.
Ach komm.
Läuft.
Also sowas macht an der Stelle. Fußball irgendwann kaputt. Jetzt mal
ehrlich. Naja, er pfeift aber erst 11 Meter, ne?
Ja, aber was soll er denn da machen?
Er pfeift 11 Meter? Ja, bitte, sag doch. Ich, ja, aber was ich kann euch dafür, dass er pfeift.
Ja, was soll der Spieler denn da machen? Also, der geht in den Zweikampf.
Hm. Ist es ein Handspiel für euch?
Nein, ich glaube, es war wichtig, es zurückzunehmen. Die Definition an, die sagen ja, ja auch manchmal Vergrößerung der Körperfläche. Also ist das jetzt auch Vergrößerung der Körperfläche? Der Arm gehört in dem Fall nicht zum Körper?
Er
oder
muss ja auch, wenn er in den Zweikampf geht, muss er sich ja auch irgendwie ja, irgendwann mal abstützen. Also
ja, ja, logisch. Ich sag ja nur,
das also für mich ist auch kein Argument, um mal das kurz zu klären. Und da sind wir alle einer Meinung.
Also sag ich, nee. Nein, Stefan, wenn wir dir, ich sage dir, wenn wir...
Das ist aber nicht scheinbar.
Das ist kein Elfmeter, völlig klar. Nur, wenn wir dir einen Gefallen tun wollen, dann kriegen wir es nur hin, indem wir tatsächlich die Handregel so ändern, dass Hand Hand ist. Also, dann haben wir weniger zu diskutieren. Dann bist du vielleicht glücklicher, aber das ist, glaube ich, die einzige Möglichkeit. Egal, wie sehr du jetzt rumschleifen willst an diesem Regelwerk, es wird, wenn du es nicht so klar definierst, Hand ist Hand, wird es immer zu diskutieren.
Zwei Punkte. Der erste Punkt ist, dass du im Strafraum ja dann gar nicht mehr so wirklich in den Zweikampf gehen kannst. Und auf der anderen Seite, der zweite Punkt ist doch, dass du es wahrscheinlich trainieren wirst, genau als Offensiver, als Stürmer, genau da drauf zu gehen, eben nur noch die Hand zu treffen.
Ja, also, aber du schenkst ja dann doch auch eine Flankengelegenheit ab. Also, wir kennen es ja vom Hockey, da ist es andersrum, da oh, ist Hockey, Fuß, Hockey. Fuß. So. Aber lass es doch, also ich glaube auch, der stolze Fußball darf ein bisschen mutiger sein, sich einfach mal ein paar Sachen von anderen Sportarten, die vielleicht ein bisschen kleiner sind, aber durchaus funktionieren, abzugucken. Und ich glaube nicht, dass Arjen Robben und Co. dann nur noch Flanken trainieren, die sie an die Hand schlagen. Denn wenn sie halbwegs flanken können, dann versuchen sie weiterhin den Kopfball zu erzielen.
Wenn das der DFB rausgibt und sagt, Hand ist Hand im Strafraum immer, dann glaube ich schon, dass die Vereine das zum Teil trainieren werden. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Man muss als Verteidiger wieder darauf reagieren und verteidigt das dann eben mit den Händen hinterm Rücken.
Ja, aber die laufen doch eh schon manchmal rum wie Pinguine da im Strafraum, weil die Hände hinterm Rücken, siehst du das mal?
Daran müssen wir uns dann gewöhnen. So, dann gibt es weniger so und dafür mehr so. Aber das wird nicht aufhören.
Das heißt, wenn ich muss da zum Hochspringen, brauche ich auch meine Arme. Also ich zumindest. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber vielleicht kannst du auch so hoch bist groß genug
wahrscheinlich. Du springst höher als ich, aber ich nehme sie auch mit.
Ja, du nimmst ja den Schwung mit, so.
Ja.
Ja, aber du warst der Verteidiger.
Was sagst du demnächst deinem Trainer,
wenn du wirklich die Hände, so wie ja wirklich viele hingehen,
ja, kommst du nicht mehr nach oben?
Na, gar nicht nach oben. Du hast doch gar keine Chance mehr, wenn es zu dem Zweikampf kommt. Du bist doch diese Sekunde total im Nachteil.
Du hast doch früher so eine ähnliche Situation gehabt, da hatten die Schiedsrichter darauf geachtet, da haben die bei jedem Zupfer, das haben sie zumindest angedroht, Elfmeter und was weiß ich was zu pfeifen im Strafraum, da haben die Verteidiger auch zwischenzeitlich, oder war es bei dir auch so in anderen, das war bei dir nicht genau auch so gestanden, damit sie bloß nicht irgendwie in Verdacht geraten, jemanden zu berühren. Das hat auch noch wieder nachgelassen. Das Übel, glaube ich, in der ganzen Handdebatte ist eher der Videobeweis, weil wir wieder darauf zurückkommen zu sagen, was ist denn eine klare Fehlentscheidung? Das ist genauso ein unklarer Begriff wie der Begriff Absicht.
Mhm. Also ich war nicht so nah dran am Gegenspieler übrigens. Ne?
Das warst du
konnte das nicht passieren. So, wir haben jetzt den Thorsten Kienhöfer am Telefon. Hallo Thorsten, grüß dich ganz herzlich.
Hallo, schönen guten Tag in die Runde. Guten Morgen.
Du hast in deiner Kolumne ja auch gesagt, wir müssen da irgendwie was mal ändern und hast einen Verbesserungsvorschlag. Wie sieht der aus?
Ja, was heißt Verbesserungsvorschlag? Die Diskussion, die wir haben, kriegen wir ja alle mit. Dass es da eine enorme Unsicherheit bei den Spielern, bei den Fans, bei den Funktionären, aber auch bei den Schiedsrichtern gibt. Und ich finde einfach, dass zu viel auf Hand geachtet wird und dass wirklich nur dann Hand gepfiffen wird, wenn es absichtlich ist. Diese Diskussion gibt es schon, aber es muss ein bewusstes Handspiel sein. Das kann mir doch keiner erklären, dass Mascarell bewusst gestern Hand gespielt hat oder dass Orban bewusst den Ball mit der Hand spielen wollte. Ja, und das sind so Momente, wo ich sage, die Strafe, finde ich, ist auch viel zu hoch. Es gibt ein Elfmeter für ein wachsweißes Handspiel. Da fällt Tor, das ist dann ein Tor. Und dementsprechend halte ich da das absolut reformbedürftig. Mhm.
Wird es für die Schiedsrichter nicht immer schwieriger?
Natürlich wird es schwieriger, weil jeder, der da unten steht, weiß, man sieht es in Sekundenbruchteilen. Ja, und dann denkt man, Mensch, das war doch Hand. Aber wie sah die Hand jetzt? War die 30 cm vom Körper, 60 cm? War das eine aktive Bewegung? Hat er den Arm vielleicht noch zurückgezogen? Das sieht man natürlich alles hinterher. Bei diesem Material ist das, aber in der Nahgeschwindigkeit ist es verdammt schwer. Und man darf nicht vergessen, auch der Videoschiedsrichter ist ein Mensch, der sich leiten lässt. Das heißt, da ist keine Maschine, der nach gewissen Paragraphen blind entscheidet, sondern es ist ein Mensch, der dann auch vielleicht in Zwängen ist und dann Fehlentscheidungen trifft.
Wir haben eben darüber gesprochen. Meinst du, die Spieler nutzen das vielleicht auch irgendwann aus, wenn es nicht geklärt wird?
Ja, natürlich. Es ist doch jetzt schon so, dass egal, wo der Ball an den Körper geht, es wird doch immer Hand gerufen. Der kann an die Brust gehen, der kann an den Oberschenkel gehen. Es wird doch immer Hand gerufen in der Hoffnung, dass der Schiedsrichter darauf reinfällt und einen Elfmeter gibt. Weil die Strafe, ich wiederhole mich da gerne, die Strafe ist einfach zu hoch. Es gibt einen Elfmeter oder einen Strafstoß für ein Handspiel, was, finde ich, gar keine Auswirkung aufs Spielgeschehen hat. Und ich finde, da muss man halt vielleicht auch mal drüber nachdenken, ob die Strafe vielleicht auch nicht zu hoch ist.
Thorsten, herzlichen Dank für deine Einschätzung. Schönen Sonntag.
Sehr gerne. Viel Spaß noch. Alles Gute. Ja, ne?
Stefan, einen haben wir noch. Ein Handspiel, meine ich.
Ja.
Du kannst nicht genug davon kriegen. Ich habe es im Gefühl.
Ich dachte, es kommt Helmut Krug.
Nein, hier, guck mal. Jimmermann, du hast noch nichts gesehen, ne?
Ich habe nichts gesehen.
Wir zeigen es aber nochmal, hier.
Ding.
Nee.
Ja.
Naja, das ist die klarste Nummer, oder?
Natürlich.
Also die Nummer ist doch klar, dass das eine aktive Handbewegung ist. Stefan, komm.
Ja, rede mal
mit
weiter.
Den Ruck.
Reinhold?
Ja, aktive Handbewegung und trotzdem frage ich mich, ob er sie zu Beginn benutzen will, um die Gegenspieler ein bisschen wegzuschubsen und dann ins Leere läuft mit dieser Bewegung. Und dann ist er halt der Blöde und trifft den Ball. Ja, dann ist es ein Elfer.
Also, dann ja. hat er sich ein bisschen dumm angestellt.
Hat sich dumm angestellt.
So, dann hören wir nochmal Christian Streich, was der zur ganzen Thematik gesagt hat.
Als es hieß, es gibt einen Videobeweis, habe ich gesagt, es kann sein, dass am Ende, wenn abgerechnet wird, über die ganze Saison bei allen Mannschaften, dass es mehr Gerechtigkeit gibt. Ist gut möglich, dass es dann auch, wenn man jetzt diese Saison wieder abrechnet, dass es so ist. Nur eine andere Frage stellt sich. Das Spiel ist ein anderes. Ich bin irgendwie altmodisch und konservativ und finde irgendwie, ich habe das Spiel lieber, wie es vorher war. Gerechter wäre es nicht, aber es wäre halt den Fußball, den ich kennengelernt habe, die letzten 30 Jahre. Aber da kann man auch anderer Meinung sein.
So, gleich machen wir weiter mit Hannover 96. Gestern in Hoffenheim, da gab es auch eine Szene, ja, die auch ein bisschen strittig war. Herr Kind guckt schon, ne? Haben Sie während des Spiels
wir verloren?
Ich meine, das war also wirklich ein Geschenk gewesen, ja, aber. Reißt ihn runter und wenn man einen Videobeweis hat, ja, um Gottes Namen.
Machen wir alles gleich. Ja. Reden über die sportliche Situation natürlich Hannover. Und wir schauen auch noch mal auf das Freitagsspiel, auf die Bayern. Ne? Dienstag hat das große Spiel in Liverpool. Aber sie können scheinbar im Moment nicht zu Null spielen. Alles das gleich bei uns hier. Wo können Sie noch 100.000 Euro gewinnen? Ich drücke Ihnen die Daumen. Bis gleich. Hi von Adel und Bent, live aus dem Hilton Hotel. Am Münchner Flughafen, der Check 24, Doppelpass. Wir haben die Zeit genutzt, extra für Stefan ein paar Stimmen eingesammelt. Von Spielern zum Thema Handspiel.
von Woche zu Woche neu diese Diskussion und ist einfach dann mittlerweile auch nervig, jedes Mal ein Video und mal gibt es einen Elfmeter, mal nicht.
Mittlerweile, ich glaube, keiner weiß mehr, was Hand ist und was nicht. Ist ein bisschen schwierig momentan, aber ja, keine Ahnung.
Ist natürlich heutzutage immer sehr schwierig, jemandem zu erklären, was ist Hand, was ist nicht Hand. Müssen wir akzeptieren und wir machen das Beste draus.
Ich wollte gerade fragen, weiß man als Spieler überhaupt noch, wann Elfmeter ist, wann nicht?
Nee, weiß man nicht mehr.
Und Stefan,
ehrliche Antwort.
Du hast auch einen Lösungsvorschlag noch.
Ja, wir haben ja gerade darüber diskutiert. Die einzige Möglichkeit, die man hat, ist im Endeffekt den Videobeweis bei Handspielen im Strafraum auszuschalten und dem Schiedsrichter im Endeffekt die volle Macht zu geben, Tatsacheentscheidung, indem er in der Sekunde entscheidet, Hand oder nicht. Aber ich glaube, dass das alles so kompliziert ist durch den Videobeweis. Also nochmal klar, den Videobeweis ausschalten bei Handspielen im Strafraum, das ist die einzige Möglichkeit. Also.
D'accord.
Ich finde den Ansatz von Kienhöfer, über den sollte man nochmal nachdenken. Das, was wir jetzt bei dieser Auslegung haben, ist in der Bestrafung einfach nicht angemessen. Und das hat er im Finale ganz gut auf den Punkt gebracht. Also wir für kleinstes Vergehen, wo wir sagen, es ist möglicherweise noch nicht mal ein Vergehen, kommt dann dieser Elfmeter dabei raus, der das Spiel verändert. Und das Spiel ungerecht macht. Und das ist einfach eine Dimension, über die muss man diskutieren, da muss sich was ändern.
Aber was wäre die Konsequenz? Indirekter Freistoß?
Wäre eine Möglichkeit, über eine andere Form der Bestrafung nachzudenken, dass der indirekte Freistoß wieder eine Form wird. Oder man muss über dieses Handspiel, da bin ich wieder auf der Seite von Christian Streich, nachdenken, hey, die gute alte Zeit, die gute alte Form war besser. Ja, es ist überinterpretiert.
Alles gut, alles
es
gut.
Ist völlig überinterpretiert, was da läuft gerade.
Gut. Ja.
Aber dann kannst du doch, Reinhold, dann kannst du doch sagen, Stefan, du hast recht.
Ja. Ach so, das wolltest du hören. Stefan, ja. Du brauchst doch nicht immer Applaus jetzt. Nein, Stefan, du hast recht.
Ich finde in Ordnung. So schließen wir dieses Thema. Was das Handspiel angeht.
Schauen natürlich trotzdem wieder auf Szenen eines Spiels. Und zwar gestern Hannover in Hoffenheim. Wir haben es eben schon mal angerissen.
Herr Kind, wie fühlen Sie sich da benachteiligt in dieser Situation?
Ach, wir haben verloren, deutlich verloren. Hoffenheim war deutlich besser und das war's dann.
Naja, das hätte aber Elfmeter geben können.
Ja, gut. Ja.
Oder trauen Sie Ihren Leuten nicht zu, dass Sie den reinhauen?
Doch, das hätten Sie natürlich gemacht.
So, dann hätte es 1-2 gestanden, oder?
Ja, aber was danach noch gekommen wäre, weiß ich nicht. Also, dass das ein Elfmeter ist, halte ich für unstrittig. Also, verstehe ich jetzt auch nicht, warum man da jetzt sagt, das ist keine klare Fehlentscheidung.
Okay, also dann reden wir gleich noch über das Spiel von gestern. Aber erstmal über die allgemeine Lage in Hannover. Seit 3 Wochen sitzt Thomas Doll Trainer. Seine Bilanz: 1 Sieg und 2 krachende Niederlagen. Bedeutet für Hannover immer noch auf einem Abstiegsplatz zu stehen. Also, es hat sich kaum etwas geändert seit der Zeit von Thomas Doll. Und es sieht auch nicht so aus, als dass es in Zukunft bessern würde.
Selbst der größte Optimist kann nur noch den Kopf schütteln. Hannover verliert 0-3, es hätte aber auch 0-8 sein können. 96 lässt sich mehr oder weniger widerstandslos herspielen.
Ich bin ein bisschen überrascht, dass wir so immer einen Schritt zu spät sind, dass wir nicht richtig in die Zweikämpfe kommen. Das hat mich schon ein bisschen gewundert, so. Ein bisschen mehr Mut, ein bisschen mehr Leidenschaft darf das schon sein im Abstiegskampf.
Thomas Doll zählt schon wieder seine Mannschaft öffentlich an. Das kleine Zwischenhoch nach dem Sieg gegen Nürnberg komplett verpufft. Auswärts kann 96 die Punkte gleich abschenken. Seit Oktober 2017 kein Auswärtssieg. 96 hinten überfordert und vorne harmlos. Präsident Martin Kind hat sich die Reise nach Hoffenheim jedenfalls gespart. Kind erlebt die schwächste 96-Saison seiner Amtszeit. Der teure Kader wirkt nicht bundesligareif. Außerdem belastet Kinds Konfliktfreudigkeit den Kampf um den Klassenerhalt. Der Präsident, der mit seinem privaten Geld den Verein mehr als einmal am Leben erhalten hat, führt Kleinkriege gegen die eigenen Ultras, die DFL und die 50-plus-1-Regel. Er hat mittlerweile 15 Trainer und 10 Manager verschlissen. Sein Verhältnis zu Horst Held gilt als belastet. Sein Führungsstil ist zumindest umstritten. Viel Unruhe insgesamt. Wir fragen, wie viel Mitschuld an der Misere tragen Sie, Herr Kind?
Ja, Herr Kind,
Frage direkt an Sie gerichtet.
Ja, jeder, der Verantwortung hat, trägt damit auch die Mitschuld. Fehlentscheidung hat natürlich der Vorstand, Geschäftsführer oder wer auch immer, der hat es zu verantworten. That's it. Also Verantwortung ist nicht teilbar. Hm. Und wenn Sie keinen Erfolg haben, haben Sie Fehlentscheidungen getroffen. Und die sind zu vertreten, keine Frage.
Was war die größte, würden Sie sagen? Oder sind es so viele?
Nö, so viele sind das gar nicht. Die Story ist ja, ich will jetzt nicht rückblicken, die Story ist
doch,
ja gar nicht so schlecht. Dritte Liga, 14, zweite Liga, Aufstieg, erste Liga, 14 Jahre, zweimal europäisch, einmal abgestiegen berechtigt und jetzt das hohe Risiko des Wiederabstiegs. Also Bau der HDI-Arena, heutigen HDI-Arena, tolles Nachwuchsleistungszentrum, das ist alles okay.
Ja.
Aber dazwischen, da sind dann immer, passieren dann die Fehler und sind natürlich im Wesentlichen, muss man es deutlich, wenn man es subsumiert, sind es im Wesentlichen Personalentscheidungen.
Reicht die Qualität nicht aus, aus Ihrer Sicht?
Doch.
Natürlich.
Sie haben es ja schon gesagt, lieber Beckmann, die Tabelle gibt ja noch alles her. Und solange die Tabelle uns diese Optionen offen hält, solange werden wir kämpfen. Und wir haben nur eine Mannschaft. Das ist die, die wir jetzt verpflichtet haben. Mit dieser Mannschaft müssen wir versuchen, mindestens auch den Relegationsplatz zu erreichen.
Aber meinen Sie die Mannschaft dann?
Bitte?
Wo personelle Fehlentscheidungen getroffen wurden?
Ach, das sind, ich will jetzt nicht auf die Einzelnen. Die Analyse sollten, ja, ich verstehe das ja alles, ist klar. Aber die Analyse sollten wir machen, wenn wir Planungssicherheit haben.
Ja, das wird aber im Mai erst sein dann irgendwann, ne?
Kann auch früher, wir wissen das ja heute nicht.
Womit planen Sie denn dann?
Ja, dass wir natürlich erst einmal formal müssen wir ja jetzt wieder Erst- und Zweitliga-Szenario für die Lizenzierung einreichen
müssen.
Ja. Das ist eine Vorschrift. Und auf Basis dieser Zahlen müssen wir jeweils erste Liga die Planung der Mannschaft vorantreiben oder Szenario zweite Liga. Und das zeigt schon, wie schwierig das ist.
Mhm. Wer trägt sonst noch die Verantwortung, außer Ihnen?
Also ich weiß nur, dass ich die Mannschaft nicht zusammenstelle und dass ich kein Trainer bin.
Ah, habt ihr verstanden? Es gab ja, obwohl Sie Trainer gerade angesprochen haben, es gab ja, ich sag mal, diese Rumeierei mit André Breitenreiter.
Ja, es war keine Rum. Ja, es war, ja, der Eindruck im Außenverhältnis kann natürlich entstehen und dann ist auch Kritik okay, aber im Innenverhältnis war es natürlich deutlich differenzierter. Ich erinnere, André Breitenreiter hat den Aufstieg geschafft aus der zweiten Liga in die erste Liga. Die erste Saison, die wir gespielt haben, trotz der schlechten Stimmung im Stadion, war eine erfolgreiche, für unsere Verhältnisse, eine stabile und erfolgreiche Saison. Das war unter anderem eben auch seine Arbeit. Und natürlich immer mit der Mannschaft, ist klar. Gut, dann haben wir die neue Saison geplant, die sportlich Verantwortlichen. Und das Ziel war klar, A, wir geben mehr Geld aus, B, wir haben ein anderes Ziel, einen sicheren mittleren Tabellenplatz. Wir stehen aber jetzt auf dem Abstiegsplatz. Dazwischen ist irgendwas nicht ganz rund gelaufen.
Eine ganze Menge wahrscheinlich nicht, ne? Da sind wir wieder bei dem Punkt. Hat das Teamwork nicht funktioniert?
Also ich denke, wir sollten wirklich also seriös die Analyse machen, wenn wir Planungssicherheit haben. Natürlich ist einige
Schicksal. Aber Sie machen sich ja trotzdem
jetzt wären wir nicht unten. Das ist doch, denke ich, logisch. Aber das ist ja für uns der falsche Zeitpunkt. Wir haben diese Mannschaft hat unser Vertrauen, der Trainer hat unser Vertrauen und gemeinsam wollen wir versuchen, die Chance zu nutzen.
Ja, hat man zu viel vertraut schon?
Zu viel Vertrauen?
Vertraut damals, auch mit André Breitenreiter zum Beispiel?
Nee, das nicht. Man hätte es einfach nur konsequent umsetzen können. Also man hat ja die vergangene Saison gespielt und die Rückrunde war schon lange nicht so gut, wie die Hinrunde war. Und man wusste ja, welche Spieler man abgibt. Und aufgrund dessen zu sagen, okay, wir wollen jetzt einen gesicherten Mittelfeld haben, da muss ich was tun. Da muss ich erstens Ideen haben, welche Position möchte ich neu besetzen, wie möchte ich sie neu besetzen, wie will ich die Mannschaftsstruktur haben und was kostet das? So, dann Trainer, Manager und Clubchef sitzen dann an einem Tisch. Jetzt mal so.
Und der Andermatt war damals auch dabei.
Und der Andermatt damals noch, ganz genauso. Und dann wird man sich halt nicht einig auf den Weg. Und dann nimmt man das auf den. Es gibt ja immer dieses Fenster, kann man Entscheidungen treffen. Aber die Analyse muss man vorher machen. Dann ist das Transferfenster geöffnet. Und dann nimmt man das, was übrig bleibt auf dem Transfermarkt. Dann nimmt man zwei Spieler, die in Hamburg auch schon nicht funktioniert haben. Und dann nimmt man jemanden, der in Berlin nicht funktioniert hat. Also viele Spieler, wo dann der Trainer gesagt hat, die kriege ich irgendwie hin. Aber wo ihm am Ende dann auch keine Wahl bleibt, weil er keine anderen Spieler bekommt oder bekommen hat. Andererseits der Trainer selber auch natürlich gesagt hat, diese und jene Spieler, die möchte ich vielleicht nicht, die passen mir vielleicht nicht. Man ist sich einfach nie einig geworden, welches Bild Hannover 96 sportlich abgeben.
Also sagst du André Breitenreiter war in dem Fall,
André Breitenreiter, weil er die Spieler haben wollte? Genauso Martin Kind als auch Horst Held. Also Horst Held plant den Kader, fragt natürlich dann den Trainer, ist dir das recht? Ja, nein. Dann sagt er nein, dann geht er wieder los und dann verhandelt Horst Held mit Spielern oder Transfersummen, dann sagt Herr Kind, nein, das ist mir zu viel Geld und so weiter. Geht das immer so hin und her. Man ist sich aber nicht einig, welches Bild soll denn die Mannschaft haben? Wie soll denn der Kader überhaupt aussehen? Da wurde nur einzeln irgendwie hier mal einer geholt, da mal einer geholt. Aber das hat kein Konzept und das, was dabei rauskommt, das sieht man jetzt. Und man verpasst dann auch noch die Wintertransferperiode. Natürlich hat der Trainer, also André Breitenreiter, hat gesagt, wir brauchen neue Spieler, drei oder vier, wie auch immer. Natürlich fällt das dann auf die Sommertransferperiode zurück. Dann sagt der Kind, wieso? Sie haben doch gesagt, die Mannschaft ist okay. Auch da einigt man sich nicht. Wie kommt man da unten wieder raus?
Wenn man das von dem Zeitpunkt aus betrachtet, von Saisonbeginn, und das ist super analysiert, was die Kaderzusammenstellung betrifft, dann hat das natürlich auch eine gewisse Dynamik von Beginn an gehabt, weil drei wichtige Spieler einfach nicht mehr da waren. Das betrifft jetzt Felix Klaus, der gesagt hat, ich gehe mal nach Wolfsburg, da verdiene ich mehr Geld. Das betrifft Hanik, der sagt, ich will zu meinem Kumpel, zu Max Kruse nach Bremen, will mich nochmal verändern. Wichtiger Mann für die Kabine gewesen, das sagen alle aus dem Kader. Hanik war eine Type einfach in der Kabine, dann musst du Sané abgeben an Schalke.
Das war klar.
Ich sage ja nur, darauf musst du dich dann vorbereiten. Wenn dann auf einmal so eine Dynamik entsteht des Misserfolgs und du hast noch diese Heimspiele, wo du in vier Heimspielen nicht ein einziges Tor schießt, und dann merkst du, jetzt brodelt es, jetzt wühlt es und die Mannschaft gesichtslos, irgendwie ohne eine richtige Haltung. Und da hatte, finde ich, lieber Martin Kind, Horst Held ist eigentlich schon vorbereitet, weil was man so hört, dass André Breitenreiter den Kader ein bisschen überfordert hat, immer wieder neue Strategie, immer eine neue Veränderung, das hat dann nicht gegriffen und es hat auch die Mannschaft überfordert, das immer wieder neu zu denken, neu umzusetzen. Und dann hatte ich im Dezember das Gefühl, Ende Dezember, da bereitet Horst Held was vor, eine Veränderung, thematisiert es mit Kollegen, es wird drüber geredet, macht sich da ein bisschen offen und dann rudern sie von oben wieder rein und ziehen das Ganze zurück und geben André Breitenreiter nochmal ein Treuebekenntnis, was ja auch ihr Recht ist. Nur ich halte das für problematisch, wenn Vereinschefs immer wieder von oben in jeder Schwächeperiode reinarbeiten. Sie schwächen damit den Verantwortlichen, und das ist in dem Fall Horst Held, muss auch gar nicht Horst Held sein, das war früher schon bei Jörg Schmadtke auch so. Ich weiß, dass sie das wahnsinnig gerne tun, da sind sie Unternehmer, da sind sie ein Kerl, der eigentlich den Betrieb führt wie in ihrem eigenen Unternehmen. Fußball funktioniert da anders. Da muss man der Kompetenz glauben in dem Moment und sagen, ich habe einen Sportdirektor, der muss es jetzt an dieser Stelle richten. Das war auch eine Phase bei Schalke so, wo Clemens Tönnies vor Jahren auch mal, der muss zu allem was sagen. Nur, zum Glück hat es abgestellt.
Nur zu unterstellen, dass danke.
Bei dieser ganzen Analyse unterstellen Sie, dass Herr Held das so gesagt hat. Sondern, dass die gefühlte Wahrnehmung und andere Informationen hatte ich nicht, dass Sie beide der Auffassung sind, dass Sie mit dieser Mannschaft die Ziele erreichen. Das war auch im Dezember noch. Ich weiß nicht, woher Sie, ich kann nur aus meinen Gesprächen berichten. Ich kann nicht, was Sie vielleicht hören.
Nach den vier Heimspielen, wo die Mannschaft kein Tor geschossen hat, immer da war die Meinungslage, die Stimmungslage keine, eine ganz andere.
Ja, ja, für mich nur, da muss das Signal kommen. Ist doch klar. Die Logik ist doch dann eine andere. Wenn Herr Held dieser Auffassung ist, das ist ja okay. Aber da muss er es sagen. Das ist auch klar. Denn wir haben uns ja dann
entschieden. Er hat es nicht vermittelt, er hat es nicht vermittelt.
Und deswegen haben wir auch drei neue Spieler verpflichtet. Die Logik war ja eine andere. Wir haben gesagt, dann müssen wir versuchen, die Mannschaft zu stabilisieren. Und das hat dazu geführt, dass wir drei Spieler verpflichtet
haben. Jonathas und...
Ja, also das... Aber es ist Ihre sonstige Überlegung habe ich schon verstanden. Okay.
Aber unterm Strich schon kein angenehmes Bild, das da jetzt abgegeben wurde, dass man Breitenreiter eben über die Winterpause hinaus gehalten hat. Natürlich, ich meine, wenn Thomas Doll jetzt sagt, ich bin überrascht von der Mannschaft, dann hat das auch damit zu tun, dass er sie jetzt so kurzfristig übernommen hat. Es wäre schon ein schöner Luxus gewesen, wenn er in dieser Transferperiode schon da gewesen wäre.
Aus dem heutigen Sichtpunkt kann ich Ihnen nur bestätigen. Nur damals hatten wir eine andere Einschätzung der Situation. Und die war im Wesentlichen.
Die war nicht richtig, scheinbar, ne?
Die war nicht richtig, das wissen wir heute, ist klar. Aber das war die Einschätzung damals. Klar, im Nachhinein kann ich sagen, haben wir viel früher. Herr Tietenberg hat es ja gesagt. Rückrunde der letzten Saison 14 Punkte noch, Hinrunde
dieser Saison.
Die Tendenz war ja schon sehr deutlich zu erkennen. Vielleicht hätte man eine konsequentere Analyse machen müssen und auch dann entsprechende Entscheidung.
Wenn wir so richtig hinhören, kommunizieren Sie dann falsch miteinander?
Nein, also, nein.
Horst Held vermittelt Ihnen das nicht?
Ja, weiß nicht, woher Beckmann sein Wissen her hat. Vielleicht aus anderen Kanälen. Ich kann nur das berichten, was wir
Ich bin Niedersachse, verstehen Sie?
Ja, ist ja schön.
Ich bin weit von Hannover aufgewachsen, also weiß ich so ein bisschen, was da los ist. Außerdem kenne ich ein paar Leute in Ihrem Verein, die dort auch Mitverantwortung tragen. Die reden auch ganz gern und dann schnackt man mal über Fußball. Das ist so, deshalb gibt es diese Sendung hier zum Beispiel.
Ja, genau.
Hier wird auch geschnackt. Auch
ja.
Aber trotzdem nochmal diese Kommunikation.
Die ist gut. Wir treffen uns ja ein-, zweimal in der Woche. Das ist nicht das Problem. Nur die Information habe ich so nicht erhalten. Das war der Inhalt.
Es ist ja schade, wenn das, was Sie eben gesagt haben, dass diese Kommunikation nicht stattgefunden hat zwischen Horst Held und Ihnen, um diesen Befund der Lage dann so festzustellen.
Doch, wir haben uns doch immer getroffen. Ja. Also es ist nur nicht so formuliert. Ne? Mhm. Aber gut, ist Vergangenheit. Ist ja. So.
Ich finde es nur schlecht. Eine Sache, aber so ganz grundsätzlich nochmal zu dem Verein sagen. Ich finde es ja wahnsinnig schade, weil Hannover hat so ein Umland. Wir reden über Niedersachsen, von der Größe her, vom Bundesland. Du damit einbeziehen kannst, was dieser Verein bewegen könnte. Und er war in einer Phase, was war das, 2011, 12, 13, korrigieren Sie mich, wenn ich da irgendwie falsch liege. Europa League, Mirko Slomka, Schmatke, zwischendurch Bayernjäger, so, und dann dieses Umland zu gewinnen, auch zu emotionalisieren und dann diesen Verein auf eine andere Linie zu schicken, das ist das, was ich traurig finde, dass das zu dem Zeitpunkt nicht gelungen ist, denn die Region selber braucht das. Also ich weiß, dass Bremen in einem gewissen Bereich ganz, ganz viel abzieht.
Das liegt natürlich in der Niedersachsen ist ein Flächenland und Bremen liegt natürlich, ich sagte in Wilhelmshaven immer oder Cuxhaven, Ihre Landeshauptstadt ist Hannover, aber Sie fahren an Bremen vorbei.
Ist ja klar.
Und dann stoppen Sie doch.
Aber dann müssen Sie auch rausgehen, sozusagen Politik machen. Sie müssen über Land ziehen und sagen, wir sind 96, wir sind euer Verein.
Ne? Es ist ja nicht nur die sportliche Situation. Es ist ja auch, da haben wir eben ja im Beitrag gesehen, auch diese Fanproblematik. Die scheint ja nicht zu lösen. Nicht lösbar zu sein, Entschuldigung.
Schwer, das gebe ich zu, ist klar. Das sind zwei Kulturen, die da aufeinanderstoßen, mit sehr unterschiedlichen strategischen Ausrichtungen. Das ist normal. Deshalb ist es jetzt auch notwendig, dass eine Entscheidung erst einmal getroffen wird. Auf dieser Basis dann einfach Entwicklungen für die Zukunft wirklich zu definieren sind. Aber ich sage mal, ich bin von unserem Konzept Hannover spezifisch.
Ja.
Von diesem Konzept bin ich vollumfänglich überzeugt. Und die Opposition, Ultras und andere.
Welches Konzept meinen Sie genau?
Das Hannover-Modell.
Ja.
So haben wir es ja mal beschrieben. Und die sagen nein, aber haben keine eigene Strategie oder Konzeption. Da weiß ich nicht mal, worüber ich überhaupt zu diskutieren habe. Also ich bin gern bereit, über alle Alternativen zu diskutieren.
Ja.
Konstruktiv, aber das setzt voraus, dass man überhaupt die Alternativen kennt. Ich kenne keine. Nein, verbrannte Erde. Das ist zu kurz gesprungen. Und dafür habe ich nicht 22 Jahre unentgeltlich und intensiv gearbeitet. Dieser Prozess, der jetzt wieder in Frage gestellt ist, natürlich, diesen Prozess wollen wir und werden wir fortsetzen.
Herr Kind, ich schätze Sie sehr dafür, dass Sie das so klar bekennen, dass Sie auch zu Fehlern, die offensichtlich gemacht wurden, dann klar stehen. Aber ich würde Ihnen trotzdem in einem Punkt nicht recht geben. Das, was in Hannover passiert, ist nicht normal. Also, dass zwei solche Welten aufeinandertreffen, also das hat ja schon was tragisch-romantisches, dass die Fans lieben den Verein, sie lieben den Verein, haben so viel investiert
und
trotzdem sind sie auf
zwei unterschiedlichen Seiten. Also, wenn ich den Verein und die Mannschaft liebe, dann würde ich sie im Stadion unterstützen. Politische Entscheidung. kann man außerhalb des Stadions diskutieren. Warum machen sie es? Weil sie dort eine Plattform finden, wo sie sehr lautstark auftreten können. Deshalb ist das ein pragmatisch, aus deren Sicht pragmatisch vernünftiger Ansatz. Schafft aber Unruhe im Ergebnis. Und das ist die Unruhe, die wir haben. Und ich will es mal sehr plakativ sagen, wenn das Stadion ausverkauft ist, haben wir 50.000 Zuschauer. Und ich will es mal ganz hoch sagen, 2.000 machen Krach. Ja gut, sind sehr lautstark. Und die Außenwahrnehmung, die Medien finden sie auch toll. Und dann kriegt das so seine Dynamik und seine öffentliche Plattform. Und das ist Erfolg, bedauerlich. Aber das Leben ist kein Wunschkonzert. Wir sind von dem Konzept überzeugt. Und wir werden diesen Weg fortsetzen und zum Abschluss bringen.
Ich muss das, glaube ich, den Zuschauern ein bisschen erklären hier, was es geht. Es ist ja dieses Hannover-Modell, was ein bisschen anders aussieht bei der 50-plus-1-Diskussion. Und ich finde es so schade, weil wir haben damals ja mal länger gesprochen zusammen, dass sie das, was ja ein anderer Ansatz war, als wir jetzt Bayer Oerding oder 1860 München. Also das darf man überhaupt nicht vergleichen. Also hier hat sich jemand Gedanken gemacht. Ich finde es ein bisschen schade, Ihr Kind, dass Sie das nicht so richtig erklärt und vermittelt bekommen haben. Denn das Modell wäre eins gewesen, über das man hätte debattieren können und was auch wirklich eine Chance verdient hätte. Nochmal, es ist nicht 1860 München, ne? Nicht Bayer Oerding oder sonst was, sondern das finde ich ein bisschen schade, dass das nicht gelungen ist und dass aber daraus eine emotionale Debatte entstanden ist, die diesem Verein irre belastet hat.
Aber wie in der Saison, als sie lautstark waren, das war die vorletzte Saison, haben wir erfolgreich gespielt. Jetzt unterstützen sie die Mannschaft und wir verlieren alle Spiele. Also man könnte immer alle Argumente bringen, deswegen ist das alles...
Also nochmal die Debatte führen
Fuß. Dann. Ist ja, aber ich muss nochmal sagen, unser Antrag... Ja. Basiert auf Basis von 50+1. Das wird immer in der ganzen Diskussion.
Ich sag's, Sie hätten es einfach.
Ja, wir haben es vielleicht schlecht kommuniziert. Ja. Aber es ist auch ein komplex kompliziertes Thema. Das also so, dass man es verstehen kann, darzustellen, vereinfacht, ist nicht einfach. Aber wichtig ist, dieser Antrag basiert auf 50+1. Also die Kultur des deutschen Fußballs bleibt vorerst auf jeden Fall dann erhalten, wie es auch bei Herrn Hopp ist und so weiter. Das ist dann so. Nur, wenn nicht, dann geht es um 50+1. Das ist eine radikale Veränderung des deutschen Marktes, wenn es dann eine Bestätigung gäbe, dass 50+1 nicht rechtskonform ist. Mhm. Verbandsrechtlich ja, aber eben nicht unternehmensrechtlich. Also das sind schon spannende Fragen, aber die deswegen, es gibt ja die Spekulation, die DFL lehnt erstmal ab, damit ich den anderen Klage führe. Und dann gibt es den Boomer ein Kind. Ja. Und die anderen sagen, also, wir hätten es ja so gerne erhalten. Und wenn ich das letzte andere, wir haben ja jetzt Dortmund gesehen. Jetzt werden wir Dienstag, glaube ich, bei München sehen und Schalke und so. Diese Länder, die ihre Kultur verändert haben, entwickeln sich weiter. Und wir werden das in den nächsten Jahren noch viel deutlicher merken. Und innerhalb der Bundesliga haben wir auch eine Dreiklassengesellschaft. Wenn man das will, kann man das so erhalten. Aber ich will das nicht. Ich möchte, dass wir eine wettbewerbsfähige Situation haben.
Das ist die eine Situation. Aber ich möchte keinen Fußballverein wie Arsenal London, Herr Kind, wo kein Mensch sich mehr eine Eintrittskarte leisten kann. Ja, wo der Fan draußen in der Kneipe sitzt. Lass mich die Gedanken zu Ende führen. Wo der Fan draußen in der Kneipe sitzt, das kann er sich noch leisten. Aber bei Arsenal London im Stadion zuzugucken, von der Stimmung können Sie vergessen. Mit dem alten Stadion verglichen. Und das ist kein Einzelfall in England.
Aber die Stadien sind ausverkauft.
Vielleicht ist die Fankultur hat sich völlig verändert.
Ja, das ist richtig. Ja, das ist ich, also aber das muss ja in Deutschland nicht.
Das ist ja schon ein konkreter Vorwurf, und der richtig ist. Und der nicht nur bei Arsenal der Fall ist, sondern auch bei vielen anderen großen englischen Clubs, dass die sagen, da sitzen nur noch die... Entschuldigung, Banker oder Investmentmanager oder sonst irgendwas. Ja. Und die anderen sitzen in der Kneipe und können sich mit Mühe und Not das Trikot kaufen, aber keine Karte mehr für den Stadion.
Also, ich kann es nur für 96 sagen. Also bei uns würde das Preisniveau sich deshalb
nicht ändern. Ja.
Also,
wir sprechen gleich weiter, Herr Kind, über Ihre Rolle vielleicht auch und wie oft Sie da als Boomer noch hingestellt werden, ob Sie sich da wohlfühlen. Und über die Bayern reden wollen wir auch noch reden. Freitag 3:2 Sieg in Augsburg. Was ist mit Kingsley Coman? Kann er am Dienstag in Liverpool ran oder nicht? Das alles gleich bei uns. Live aus dem Hilton Hotel am Münchner Flughafen. Wir sind zurück beim Check 24 Doppelpass. Herr Kind, am 23.03. endet Ihr Amt als Präsident. Wird das ein trauriger Tag für Sie?
Nee. Also A, geplant, B, notwendig. Wir brauchen jetzt wieder Kreativität, Innovation, andere Gesichter, die den Breitensportverein prägen. Und es haben sich ja da einige Kandidaten gefunden, die bereit sind, ehrenamtlich Verantwortung für die Weiterentwicklung zu übernehmen. Soweit ich das einschätzen kann, ein überzeugendes Team. Jetzt hoffe ich, dass die Mitglieder dieses Team bestätigen. Und dann ist der 23. Deadline. So einfach ist das.
Über 20 Jahre haben Sie das gemacht?
Ja.
Würden Sie alles wieder genauso machen? Was ist hängen geblieben? Ach Gott.
Mit Verstand würde ich manches anders machen.
Zum Beispiel?
Ja, lohnt jetzt nicht.
Doch.
Es war meine Aufgabe, ich habe sie gemacht. Ich denke, die Ergebnisse sind okay. Aber jetzt gilt es, die Zukunft zu organisieren. Und da müssen neue Gesichter, neue Menschen, neue Innovationen, neue Kreativität. Und letztendlich mit dem Ziel, Fundament ist da, mit dem Ziel der erfolgreichen Weiterentwicklung. Da müssen wir arbeiten.
Herr Kind, aber um Sie richtig zu verstehen, Sie bleiben da der Chef der KG, der Fußball-KG, bleiben Sie schon.
Ja, ja, im Fußball bleibe ich erstmal. Ja.
Also Sie waren ja bisher der Präsident des Muttervereins, des Breitensports.
Beider und des Wirtschaftsministeriums.
Das war ja eine außergewöhnliche Situation und Chef der KG, das heißt der...
Also er bleibt eigentlich Chef, wolltest
du sagen, er hat sich ja bisher selbst kontrolliert, das war ja...
es gibt zwei Aufsichtsräte. Ja, lieber Herr Beckmann, dann gucken Sie sich die Strukturen an. Es gibt einen Aufsichtsrat im e.V. und es gibt auch einen Aufsichtsrat im Wirtschaftsunternehmen. Das sind aber zwei verschiedene Aufsichtsräte.
Ja, aber der muss ja natürlich gucken, was die KG macht, die Fußball-KG.
Das muss der Aufsichtsrat der KGaA machen.
Also so viel Neues wird es ja nicht geben, dadurch, dass man Präsidenten muss. Man muss es ja mal, muss es ja dann auch trennen. Das tut Herr Kind ja auch. Sie sagen ja auch, wenn bei der Präsidentenwahl, dann geht es nur um den Breitensport.
Nicht, habe ich nicht nur.
Ja, Sie haben gesagt, es geht um den Breitensport.
Das habe ich nicht genannt.
Nicht um den Fußballbereich. Das ist halt genau das, was die Opposition, haben wir ja eben schon so genannt, die setzt sich auch nicht nur aus Ultras, sondern auch aus Anwälten, Wirtschaftsleuten, wie auch immer zusammen, was sie sagen, wir wollen den Einfluss auf den Fußball, wir wollen, dass 50+1 erhalten bleibt. Und das ist ja genau das, wofür Martin Kind jetzt nicht steht. Und das ist tatsächlich so, das ist das alternative Angebot. Insofern gibt es schon eins, es nämlich so zu lassen, wie es ist. Eben, dass 50+1 erhalten bleibt und eben nicht, und das möchte Martin Kind, die Investoren halt auch das Sagen haben, die das Geld geben, dann auch das Sagen haben. Das ist das, was Martin Kind haben
möchte. Yeah.
Fühlen Sie sich wohl in dieser Rolle des Buhmanns eigentlich?
Oh, ja, da lernt man mit umzugehen. Das ist kein Problem. Nein, aber ich muss sagen, es gibt auch dem Kapital gegenüber eine Verantwortung. Das muss man ganz deutlich sagen. Und diese Gesamtentwicklung 96 ist letztendlich über Kapital finanziert worden. Und deshalb gibt es eine Verantwortung. Und ist doch klar, dass Kapital auf drei wesentliche Entscheidungen im Wirtschaftsunternehmen Fußball nehmen muss. Das ist einmal die Genehmigung des Haushaltes. Das ist die Genehmigung der Investitionen in Infrastruktur und Mannschaft. Und das ist die Bestimmung der Geschäftsführung. Das sind die einzigen drei, keine operativen Arbeiten. Dafür soll ja Geschäftsführung und sportliche Leitung, Trainer und so weiter verantwortlich sein. Und das ist, glaube ich, wird jeder, der mal drüber nachdenkt, verstehen, dass natürlich die alles finanzieren, auf diese drei Fragen wesentlichen Einfluss nehmen müssen. Da gibt es auch keine Alternative.
Kann man denn einen Fußballverein wie ein Unternehmen führen?
Das ist ein Wirtschaftsunternehmen, schon steuerlich. Finanzämter sagen ganz klar, Profibereiche sind Wirtschaftsunternehmen. Und es ist auch so zu führen, nicht im Sport. Sie müssen unterscheiden. Mhm. Ja, in der Struktur ist es natürlich ein Wirtschaftsunternehmen. Es ist auch zu organisieren, eindeutig. Und im Sport, das ist die Besonderheit, da brauchen Sie eben Leute. Und da, wenn Sie gute haben, ist es erfolgreich. Wenn Sie nicht gute haben, haben Sie Probleme. Das Produkt ist Fußball.
Und, also haben Sie keine guten im Moment?
Doch, wir haben immer gute gehabt. Aber es gibt immer mal Rückschläge.
Aber genau das ist doch der Graben, der sich da in Hannover so auftut. Und ich finde es deswegen auch so kompliziert. Also wir haben ja keinen, also ob wir jetzt so viel Spaß daran haben, wir sind ja nun auch alle im Fußball drin und dieses Thema Hannover ist eben besonders. Also dass Sie von der einen Seite da auch, wenn ich das sagen darf, nicht wirklich kompromissbereit sind, was ich auf eine Art auch verstehe, denn 50
plus 1,5 wäre auch Quatsch. Also wenn, dann müssen sie das durchziehen. Das auf der anderen Seite, aber im Stadion über jetzt mehrere Monate, viele Monate, Fans Spruchbänder gegen sie äußern und dass es Stimmungsboykotte gibt, das hat eher dazu geführt, dass ich mich gewundert habe, dass Hannover in der vergangenen Saison so gut gespielt hat. Also gerade zum
Ende. Aber jetzt haben wir die Unterstützung und stehen.
Ja. Also ich glaube, gut tun würde zum Beispiel jemand wie Hitzlsperger beim VfB. Also, dass sie jemanden dazwischen schalten.
Ja, warten Sie doch mal ab.
Ja, ist auch tatsächlich ein Gedanke. Also, wir haben ja nicht vergangen.
Ich muss mal zuhören. Warten Sie mal ab.
Achso, ja, ich
habe gesagt. Es tut sich was, ja?
Ja, wir sind ja lernbereit, wir sind lernfähig, wir gucken uns die Entwicklung des Marktes an und wir werden versuchen, differenzierte Antworten zu finden.
Mit oder ohne Horst Held?
Horst Held ist Sportdirektor, hat einen Vertrag bis 2021 und der wird erfüllt.
Von Ihrer Seite oder von seiner Seite?
Ja, über Herrn Held kann ich nicht sagen. Ich kann nur für uns sprechen.
Es kann ja tatsächlich dann auch irgendwann nicht mehr sein. Er hat ja selber, Horst Held hat selber auch gesagt, dass er seinen Vertrag erfüllen möchte. Aber die Kaderplanung liegt in seiner Verantwortung. Der Trainerwechsel liegt in seiner Verantwortung. Wenn 96 absteigen sollte, kann ich mir nicht vorstellen, dass er auch für die Neuplanung für die zweite Liga zuständig sein soll. Es ist ja auch da, bei 96 ist ja schon der erste Personalie, ist ja schon beschlossen, der Vertrag unterschrieben. Jan Schlaudraff soll in den Managementbereich, eben ist bis jetzt als Assistent für Horst Held. Jan Schlaudraff, verdienter Spieler, in der Europa League gewesen, natürlich ein Schlitzohr auch und so. Es ist so ungefähr die Variante Hitzlsperger, nur nicht so hoch angesetzt, erstmal als Assistenz des Managements. Aber das ist auch schon so ein Weg, den 96 da gehen möchte.
Würden Sie das bestätigen?
Ja gut, das haben wir offiziell mitgeteilt, ja.
Okay, also stellen Sie es dann breiter auf im sportlichen Bereich, Herr Kind?
Ja gut, das ist der Versuch, weil wir ja immer diskutieren, sind die Entscheidungen, Transferentscheidungen insbesondere, sind es gute oder weniger gute? Und deshalb glaube ich schon, dass es notwendig ist und sinnvoll ist, es breiter aufzustellen, diese Entscheidungsprozesse. Und das wird der Versuch sein.
Gut. Ja, bleibt uns nicht erspart, Herr Kind, wir müssen trotzdem mal aufs Spiel schauen.
Hm? Ja.
Von gestern, das tun wir jetzt mal.
Frischend nüchtern betrachtet. Die Doppelpass-Analyse wird präsentiert von Klaus Thaler Alkoholfrei.
Also, sind wir mal bei den sportlichen Zahlen von Hannover, 96. Und das war gestern tatsächlich gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Eine chancenlose Angelegenheit, so würde ich es mal zusammenfassen. Also die TSG haushoch überlegen. Hannover 44% gewonnene Zweikämpfe. Die TSG hat da deutlich mehr angezogen. 38 Sprints mehr zum Beispiel, nur um eine Zahl zu nennen. Und was aber eklatant war, ist natürlich die Torschussbilanz. 5-26. Es war übrigens im Spiel gegen Leipzig schon 5-20. Also das muss sich definitiv ändern. Die TSG hätte schon 7-8-0 führen können. Michael Esser war da der beste Mann, würde ich fast sagen, auf dem Platz. Und wenn wir uns allein mal das 1-0 durch Joel Linton anschauen, und das gebe ich gerne zur Analyse in die Runde, dann sieht man da, wie katastrophal die Abwehrbewegung und die Defensive ist.
Ja, Stefan, schauen wir uns die Szene nochmal an, ganz in Ruhe. Kommt sie gleich nochmal. Also erstmal gibt es Ecke für Hannover. Stefan, da ist alles noch okay, ne?
Da ist noch alles okay.
Allerdings, bis auf die Ecke natürlich.
Nein, genau. Und hier fängt ja das Dilemma schon an. Genau. Mhm. Die Ecke wird geschlagen in den Rücken der Offensiven. Ja, das zeigt der Spieler auch da an. Er wollte ihn eigentlich kurz haben. Das hat er nicht gemacht. Ja, und dann ist es eine Verkettung von Fehlern. Ja. Also hier will er smart spielen, was nicht gelingt. So ein Ball muss natürlich nach vorne köpfen, weil er ja auch kommt. Und hier das Zweikampfverhalten. Er muss sich fallen lassen. Er darf nicht den Schritt nach vorne machen. Was riskiert er da? Eventuell eine rote Karte. Dann kriegt er noch einen Beinschuss. Also dieses Gegentor fängt wirklich bei der Standardsituation an. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Doll das anders einstudiert hat. Nämlich, dass der Ball auf die kurze Ecke kommt. Er spielt in den Rückraum und dadurch kommt der Konter zustande.
Wunderbar, Stefan. Danke für die ausführliche Analyse.
Ja, muss auch mal wieder reden.
Erfrischend nüchtern betrachtet. Die Doppelpass-Analyse wurde präsentiert von Klaus Thaler Alkoholfrei.
Ja, gleich müssen wir noch über die Aussagen des Trainers auch noch mal reden. Thomas Doll war nicht so richtig zufrieden, sagen wir es mal ganz vorsichtig. Ja. Wir hören noch mal, was er gesagt hat.
Ich bin ein bisschen überrascht, dass wir so immer einen Schritt zu spät sind, dass wir nicht richtig in die Zweikämpfe kommen. Das hat mich schon ein bisschen gewundert, so ein bisschen mehr Mut. Ein bisschen mehr Leidenschaft darf das schon sein im Abschließkampf.
Wie kommt das bei Ihnen an, Herr Kind?
Okay. Ist doch sein Recht und auch seine Pflicht, seine Analyse zu formulieren. Und nicht nur taktisch, das hasse ich in der Zwischenzeit. Ich finde es gut, wenn Leute auch mal offensiv ihre Meinung formulieren.
Das ist doch und nahezu lieb formuliert.
Ja, ganz lieb. Und,
ja, ein war ja mehr.
Poesie quasi.
Ich ja, wurde genau. Mal leider jetzt redaktionell, da war vorhin was eingeblendet, er zählt zum wiederholten Male seine Mannschaft an. Das ist kein Anzählen hier.
Nein, das war, ist okay, absolut okay.
Boah, das ist schon... Also es fehlt die Leidenschaft, keine Zweikämpfe.
Ja, aber was soll er, wie soll er das Spiel beschreiben?
Ja, du hoffst natürlich, ne? Das wirst du ja trainieren die ganze Woche über, dass sie das dann am Samstag präsentieren. So, und wenn du das dann nicht siehst als Trainer, ist doch klar, dass dir irgendwann der Kragen platzt. Das ist doch klar. Ich glaube, er hätte sie noch anders anzählen können, noch viel härter, noch viel extremer. Ja. Das darf er nicht machen in der Situation, ist ja auch klar. Ja, ja. Das ist eine unglaublich schwierige Situation. Aber natürlich bist du denn ein Stück weit auch enttäuscht, weil... Du arbeitest die Woche über und wenn du unten stehst, was ist wichtig, wenn du unten stehst? Was wird trainiert in erster Linie? Das sind die Zweikämpfe, dass es knallt.
So. Verkörperlos, der Spiel.
So, und wenn das natürlich nicht angenommen wird, und das haben wir ja bei dem Gegentor, bei dem 1-0 gesehen, zweifach, dann denkst du natürlich auch, ich trainiere es mit den Jungs, ich gebe es an ihnen an die Hand, ich rede mit ihnen, mache Videoanalysen und hast du nicht gesehen und sie machen es nicht. Dann ist es natürlich entweder irgendwann eine Qualitätsfrage oder eine mentale Frage, dass die Spieler eben in der Situation das nicht umsetzen
können. Also wenn wir noch hören, was der Manager gesagt hat, das machen wir alles gleich und dann kümmern wir uns auch noch um die Bayern. Das Spiel in Liverpool steht ja an, nach nur einem einzigen Spot sind wir wieder da. So, da sind wir wieder. Hätte man Thomas Doll schon eher holen sollen, Herr Kind?
Die Frage kann man jetzt diskutieren, aber wir haben Entscheidungen getroffen. Ich habe es ja vorhin gehört, wäre besser gewesen bereits nach der Hinrunde. Nach heutiger Einschätzung, denke ich, kann man dem nicht widersprechen.
Was war ausschlaggebend für seine Verpflichtung?
Für Doll?
Ja, aus Ihrer Sicht.
Ja gut, Herr Held hat 3 Trainer vorgeschlagen, die Profile definiert. Und
wer waren die anderen beiden?
Ja, die habe ich vergessen, den Namen.
Ach, oh. Ich also.
Und die haben wir intern diskutiert, auch breiter aufgestellt als nur Herr Held und ich. Und zum Schluss sind wir zu der Entscheidung gekommen, dass in der Situation das Profil Thomas Doll der richtige für uns ist. Und wir haben ihn verpflichtet. Und er ist auch gern gekommen. Ich weiß nicht, wenn er das, was er jetzt so erlebt, ob er das dann noch so gerne gemacht hätte, weiß ich nicht. Aber er ist überzeugt und er wird die Herausforderung annehmen und er hat volles Vertrauen.
Na, noch nehmen Sie ja in der Bundesliga teil. Nicht?
Also ja, eben. Genau. Ja. Ich habe ja gesagt, die Tabelle hilft uns ja noch.
Die Beckmann-Tabelle ist ja die Optimismus-Tabelle.
Ja, genau, so kann man sich zusammenfassen.
Sie haben gerade Stefan Effenberg so angeguckt. War er einer der anderen beiden?
Ich kenne ihn lange, besonders als Spieler und auch als Trainer, ja.
Das ist immer die Medien, die fangen dann an zu spekulieren.
Die Medien.
Ja, die Medien. Genau die Medien.
Du bist auch jetzt. So,
dann
du bist
werfen auch sie Medium. Die Namen rein. Das heißt ja nicht, weil ich Fußballlehrer bin, dass ich unbedingt Fußballtrainer sein muss. Ja, also.
Habitat, das habe ich ja nicht
verstanden. Von daher, wir hatten niemals Dinge. Kontakt. Niemals. Das war auch nie ein Thema. Und damit ist das Thema auch erledigt.
Gut, dann hören wir jetzt noch mal Horst Held, was der nach der Partie gestern gesagt hat.
Da haben wir uns mal wieder, nicht zum ersten Mal, selbst ins Hintertreffen geschossen. Und so kann es natürlich dann nicht agieren. Das Spiel hätte noch höher ausfallen können. Am Ende ist es und wirkt es blutleer. Und wenn du 2-0 nach 12 Minuten hinten liegst, dann spielt der Kopf natürlich eine Rolle. Ja, dann ist das, was man braucht, sich dagegen zu wehren, geht dann alles leider Gottes recht schnell flöten. Sich da rauszuwinden, sich dagegen zu stemmen, da zu wehren, das ist einfach die große Herausforderung. Und ja, wer das schafft, der wird auch in der Liga bleiben.
Hört sich nicht gut an. Schafft er es, in der Liga zu bleiben?
Ich habe gesagt, ich vertraue Thomas Doll, ich vertraue dieser Mannschaft. Und sie werden gemeinsam versuchen, die Chancen zu nutzen. Ja, ich will nicht absteigen. Was soll ich jetzt sagen?
So, genau, das wollen Sie doch nur sagen. Ja, ist doch gut.
Klar. Also. Ja, wir wollen drin bleiben, ist doch klar.
Und gut, ja. Also alles Gute dafür, sagen wir mal.
Ja, jetzt, ja, vielleicht schreiben Sie immer was Positives, pushen Sie die Mannschaft. Nein, gut, wir werden unsere Verantwortung annehmen, wir nehmen die Herausforderung an, wir werden kämpfen. Und die Mannschaft, da muss man mal dran erinnern, wir haben es vorhin kurz diskutiert, ich weiß es auch nicht zu beantworten, aber die ersten Spiele gegen Bremen, Dortmund und so weiter, das war eine andere Mannschaft, als die wir jetzt erleben. Was ist dazwischen passiert? Das wäre ja eine spannende Frage.
Schließen wir jetzt Hannover ab?
Ja. Wolltest du das noch schnell
machen? Nein, was ganz, also ich finde schon, ich muss sagen, Respekt, dass der Herr Kind, also hört sich vielleicht ein bisschen bescheuert an, aber sich hier stellt in einer sportlich wirklich unfassbar schwierigen Situation. Ich glaube, mal ehrlich, also ich kenne viele, die kurz vor Sendung denn doch angerufen haben und haben gesagt, nee, ich komme doch nicht, weil wir wieder verloren haben. Ja, die gibt es, also wirklich Respekt.
Das hat der Kind noch nie gemacht, das muss ich auch. Muss ich dir recht
geben? Ja, aber das musst du mal erstmal machen. Ne?
Und er macht es ja ganz entspannt, kann man auch sagen.
Nicht? Das kannst also, du noch
sagen. Schon sehr
hat er auch den, bekommt er den verdienten Applaus? Ja, der Kind, alles Gute, auf dem weiteren Weg.
Grüßen Dietrich.
So, Generalprobe ist gelungen vor dem Champions League Showdown. Gegen Liverpool haben die Bayern in Augsburg 3 Tore erzielt. Also, in der Offensive ist zumindest alles. Habt ihr einen Augenblick Zeit für mich? Nee, ne? Gut. In der Offensive gibt es also keine Probleme, würde ich sagen.
Manuel Neuer und die Leiden eines wiedergenesenen Top-Torhüters.
Für uns als Mannschaft, die sich vorgenommen haben, heute zu Null zu spielen, ist es ganz bitter, dann mit 2 Toren zur Halbzeit in die Kabine zu kommen.
Für Trainer Kovac hat das Ganze längst Déjà-vu-Charakter. Immer wieder diese blöden Gegentore.
Das ist das, was uns im Grunde durch die ganze Saison verfolgt, dass jeder Schuss ein Treffer ist.
Augsburgs zweiter Treffer, zwar kein Eigentor, aber doch irgendwie nach dem gleichen Muster.
Vom Anstoß weg wieder ein Pass in den Rücken, das zweite Tor auch wieder Pass in den Rücken.
Und das, so weiß Kovac,
das darf in Liverpool nicht passieren.
Und egal, wen Kovac in die Innenverteidigung stellt, es brennt immer wieder da hinten. Vielleicht könnte ja helfen, einen Abräumer wie Martinez vor die Abwehr zu beordern, anstatt ihn erst nach 80 Minuten für Spielmachertyp Thiago zu bringen.
Wir müssen alle gemeinsam verteidigen. Es fängt vorne an und hört hinten auf.
Klingt irgendwie gebetsmühlenartig.
Wir müssen die individuellen Fehler abstellen. Wir müssen uns taktisch klug verhalten.
Verständlich zwar, dass der Bayern-Trainer die Nase voll hat, aber da er schon so lange am Defensivverhalten seiner Mannschaft herumdoktert, darf man schon mal fragen, warum kann Kovac seine Abwehr nicht stabilisieren?
So, Stefan, eines deiner Lieblingsthemen, defensiv.
Habt ihr mal Zeit?
Ach so, Entschuldigung. Ja. Wir wussten nicht, dass du wieder mitmachst. Oder sie.
Nein, wir reden jetzt ja wieder über sportliche Sachen. Da ist Stefan natürlich wieder voll dabei, ist doch klar. Warum kann er nicht stabilisieren, seine Defensive, der Niko Kovac? Oder warum kann Bayern?
Ja, wenn wir über Defensive reden, dann sieht man ja immer so die Viererkette. Ne? Die zwei Innenverteidiger und die Außen, Alaba und Kimmich. Das ist natürlich Quatsch, weil da gehören auch noch der Sechser oder die zwei Sechser dazu. Um da einfach die Kompaktheit zu bekommen. Und das kriegen sie nicht hin, weil sie einfach auf der Doppel-Sechs eben nicht diese Spielertypen haben. Ja, es versucht das viel mit Thiago und mit Goretzka, die aber schon offensiv orientiert sind. Ja. Und auch die Offensivspieler einsetzen wollen. Aber jetzt ist es natürlich wichtig, dass wenn du gegen Liverpool spielst, dass du da Stabilität reinkriegst, dass du eine Robustheit reinkriegst und deswegen absolut pro Martinez. Ich hoffe und wünsche mir, dass er spielt, ob als alleiniger Sechser oder eben neben einen, wahrscheinlich dann neben Goretzka. Würde ich mir wünschen.
Wenn du daneben siehst, dann Goretzka? Oder?
Ja, aufgrund seiner Entwicklung. Ne? In den letzten Spielen, Wochen, Monaten muss man sagen, Goretzka ist gesetzt bei Bayern München. Und daneben musst du Martinez stellen gegen Liverpool. Um eben auch diese zwei, das ist ein Balleroberer, der tut weh. Das sind genau die Spielertypen, die du gegen diese Mannschaft Liverpool brauchst.
Aber ich... Wenn das doch in letzter Zeit nicht funktioniert hat, das ist ja augenscheinlich. Ne? Warum hat das nicht schon mal ausprobiert mit Martinez?
Ich glaube, dass Kovac an die spielerischen Möglichkeiten glaubt. Man kann jetzt nicht erwarten, dass sozusagen aus dieser Saison noch irgendwo eine Bayern-Mannschaft entsteht, die konzeptionell oder als Mannschaft als Ganzes wirklich brilliert. Aber sie haben immer genügend Qualität von einzelnen Spielern, da sind dann 5, 6 dabei, die das dann richten können. An einem Tag, wo es eng ist, wie jetzt in Augsburg zum Beispiel. Das können die Bayern immer machen. Und das ist einfach die individuelle Qualität. So, und jetzt, um nochmal den Gedanken von Stefan aufzunehmen.
In Liverpool musst du zerstören können. Du musst sozusagen dieses Tempo, diese Tempo-Dribblings, die musst du wirklich so nicklig frühzeitig zerstören, dass die keine Lust mehr haben, wirklich nicht mehr wissen, wie es geht. Und das ist nicht so einfach bei dem, was Liverpool da gerade zu Hause zelebriert. Das ist wirklich wahnsinnig schwer. Aber nochmal, Bayern hat immer an schwierigen Tagen noch so viel individuelle Klasse, um Spiele, die eng sind, doch noch irgendwie.
Vielleicht musst du gegen Liverpool wirklich ein Stück weit auf Kreativität verzichten,
genau,
in der Offensive, um eben diese Kompaktheit, Stabilität reinzubekommen und Zweikampfstärke.
Deshalb,
weil das wird entscheidend sein. Du musst ja keinen machen in Liverpool, aber du darfst auch keinen kriegen.
Absolut, ja. Ja,
weil wenn du einen kriegst, wirst du irgendwann ein bisschen aufmachen und dann kriegst du das zweite wahrscheinlich und das dritte, wenn die mit ihrem Tempo kommen. Also ich glaube, das ist alles entscheidend. Das ist der Schlüssel oder wird der Schlüssel zum Erfolg sein gegen Liverpool.
Gleich sprechen wir auch über diese Aussage von Mats Hummels. Hören wir mal kurz rein.
Ich lebe von meinem Rhythmus, das habe ich schon immer getan. Ich bin am besten, wenn ich viel spiele. Das haben auch meine Trainer immer erkannt mit der Zeit.
Ich bin immer gut, wenn ich auch spiele. Ja, danke. Ja. Eine bemerkenswerte Aussage. Dann schalten wir natürlich noch an die Sehende Straße. Wollen wissen, was mit Kingsley Coman ist. Kann er denn auflaufen oder nicht? Die Bayern haben Entwarnung gegeben. Also, wir hoffen doch, dass es funktioniert. Die haben jetzt erst nochmal die Chance, 100.000 Euro zu gewinnen. Viel Glück dabei und bis gleich. Hi von Adel und Band, live aus dem Ebenhotel am Münchner Flughafen. Wir sind zurück beim Check 24 Doppelpass. Reden über das große Spiel am Dienstag. Die Bayern zu Gast in Liverpool. Rückspiel gibt es natürlich auch noch. Und Niko Kovac, der Trainer der Bayern, hat Folgendes im Hinblick auf dieses Spiel gesagt.
Wenn sie in Liverpool anfangen, dort die Leute laufen zu lassen, gerade die drei, die dort vorne sind, dann werden wir uns alle Minuten irgendwo in einer ganz brenzlichen Situation befinden. Deswegen ist es nicht nur hier bei uns, sondern bei allen Mannschaften. Man muss einfach, wenn man den Ball hat, unbedingt den Willen haben, Verantwortung zu übernehmen, diszipliniert zu agieren. Und dann kannst du auch etwas verteidigen. Wenn du laufen lässt, wenn du sagst, der Hintermann macht das schon, so viel Qualität hat jede Mannschaft in der Bundesliga.
Alex, jetzt können Sie es mal zeigen dann, ne?
Ja, man muss allerdings...
Hast du ein bisschen Bedenken oder was?
Naja, also ich finde richtig, was Stefan sagt, dass du da natürlich vor allen Dingen die Zweikampfhärte haben musst, um überhaupt eine Chance zu haben. Aber ich habe jetzt auch von Berufswegen auf der Zone ganz viel Liverpool sehen dürfen. Das ist eine Top-Mannschaft und macht übrigens auch Spaß, denen zuzugucken, wird sicher spektakulär. Aber wenn Mannschaften es zuletzt geschafft haben, sie zu schlagen, dann, weil sie auch ihren eigenen Fußball durchgebracht haben. Also wir haben zum Beispiel aus Manchester Anfang des Jahres City gegen Liverpool übertragen. Das hat Man City gewonnen. Und zwar nicht, weil sie nur auf Zerstören gegangen sind, sondern weil sie Man City Fußball gespielt haben. Also das ist, glaube ich, so ein bisschen die Krux, die dann in Hin- und Rückspiel auf die Bayern wartet. Zu Hause vielleicht noch ein bisschen mehr als auswärts. Dass sie nicht vergessen dürfen, wer sie selber sind. Also Mir San Mir muss schon dabei sein, um Liverpool zu schlagen. Und dann musst du natürlich trotzdem darauf reagieren, was da auf der anderen Seite an Weltklasse-Potenzial ist.
Freitag lagen sie zweimal zurück, Stefan. Ja. Niko Kovac hat es auch schon bemängelt, du auch eben, Zweikampfverhalten. Wir schauen auf das 1:2 aus Bayerns Sicht.
Ja, kommt der Pass über außen in die Tiefe. Ja, ich bin der Meinung, dass Süle hier 1-2 Meter weiter nach vorschieben hätte sollen, hat er nicht gemacht. Hier rutscht ihm gleich der Ball über den Spann, sieht da auch ein bisschen hüftsteif aus. Ja, und dann lauern sie halt im Rückraum. Also der entscheidende Punkt, also nicht nur in den Bundesligaspielen, sondern auch in den Spielen gegen Liverpool, sind vor allen Dingen, dass Bayern München es schaffen muss, die Abstände zu halten zwischen den Reihen. Und wenn sie das schaffen, dann hätten sie zum Beispiel das Tor gegen Augsburg verhindert, weil ich zwei Leute am 16er gehabt hätte.
Das ist genau der Sechser, den du da verlangst, ne? Der da dann gestanden
ist. Aber genau das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Wenn du die Abstände nicht hältst zwischen Sturm, Mittelfeld und Abwehr, dann wirst du in der Bundesliga kriegst du Probleme und gegen Liverpool wirst du Riesenprobleme kriegen.
Aber das, genau was Alex gesagt hat, vielleicht können wir es noch mal zeigen. Wir achten vielleicht mal auf Thiago da. In der Situation. Dirk, kannst du noch mal sehen?
Ja, ist ein bisschen weit weg jetzt. Ja, nicht so.
Wollt mal hin. Er läuft da oben.
Ja, ist weit, weg von der, ist weit weg von der Kette, ja.
Also nicht in der
ich frage mich allerdings auch, was Hummels da auf der Torauslinie macht gleich, aber egal.
Und Thiago ist ein Spieler, der 50% denkt, wir gewinnen gleich den Ball, dann gib ihn mir und ab geht's in die Offensive. Martinez würde erstmal denken, 100%, ich muss mein eigenes Tor verteidigen und diesen Ball gewinnen. Das ist der Unterschied.
Also man muss jetzt eines natürlich auch sagen, Augsburg hat in dem Spiel, auch wenn sie dieses frühe Tor gemacht haben und das natürlich ein super Start ist, nach 20 Minuten das System komplett umgestellt, weil die Bayern einfach spielerisch zu stark waren. Du hast es völlig richtig gesagt, Bundesliga ist was anderes als Champions League, vor allen Dingen gegen den FC Liverpool. Aber das, was Thiago unter anderem da dann im Mittelfeld gemacht hat, auch Goretzka, das war so gut, dass sich Manuel Baum gezwungen gesehen hat mit seinem Team, nach 20 Minuten komplett die Strategie über den Haufen zu werfen, weil man eben mit diesem Pressing überhaupt keine Chance hatte gegen die spielerisch starken Bayern. Das heißt also, in der Bundesliga hat es natürlich durchaus auch einen Sinn, dass Niko Kovac auf diese spielerische Komponente so viel Wert legt. Ne?
Natürlich.
Ja. Liverpool ist anders.
Das ist anders.
Unser Mann vor Ort in München, Stefan Kumberger. Guten Morgen, Stefan. Wir haben über die Defensive gesprochen. Martinez, für Dienstag eine Option, für dich auch? Oder was hast du gehört?
Ja, er ist auf alle Fälle eine Alternative, wenn man vor der Abwehr dicht machen möchte. Die Frage ist, ob Niko Kovac, denn Thiago war ja einer derjenigen, die Normalleistung gebracht haben. Und Leon Goretzka war in letzter Zeit ja auch ziemlich gut drauf. Ich denke, auf die beiden will er erstmal nicht verzichten. Sollte Javi Martinez spielen, dann wird es eher für James gefährlich, dass er nicht spielt. Dann heißt es, Niko Kovac macht richtig dicht hinten.
Wichtigste Frage natürlich. Die Bayern haben gesagt, Coman, die Verletzung ist nicht so schlimm. Vom Freitag, er hat zwei Tore geschossen, eins vorbereitet. Wie sieht's aus bei ihm?
Hier sehen wir, ja. Da hieß es, ja, also Entwarnung, er ist für Dienstag eine Option. Das Wort Option ist so die typische Sprachregelung bei Niko Kovac. Er möchte bei Aufstellungen natürlich nicht allzu viel verraten. Aber heute um 9.49 Uhr kam Kingsley Coman an, hat sich zum Training fahren lassen. Und wenn man die Bilder sieht, dann muss man sich schon Sorgen machen. Denn ein normaler 22-Jähriger, der fit ist und Champions League spielen möchte am Dienstagabend, der steigt nicht so humpelnd aus einem Auto. Und dann wurde es spannend beim Training. Zunächst war Kingsley Coman nicht zu sehen, hat nicht mit der Mannschaft trainiert. Und dann kam er aber raus, hat ein paar Laufübungen gemacht, vorwärts, rückwärts. Man hatte den Eindruck, geradeaus geht alles, nur die Richtungswechsel. Die bereiteten ihm wohl Schmerzen. Und zum Schluss gab es ein paar Übungen mit dem Ball, aber wirklich alles auf Sparflamme. Das wird ein Wettlauf gegen die Zeit, ob er es wirklich schafft bis Dienstagabend.
Ist er aus deiner Sicht zu ersetzen?
Ein Kingsley Coman ist zurzeit nicht zu ersetzen. Natürlich gibt es Franck Ribéry, aber man hat es ja gesehen in den letzten Wochen. Kingsley Coman ist in einer herausragenden Form gewesen, hat zwei Tore geschossen gegen Augsburg. Der ist einfach zurzeit nicht zu halten und du brauchst gegen Liverpool einfach Spieler, die für eine Überraschung gut sind. Kingsley Coman ist einfach frischer, spritziger. Also sollte er verletzt sein, es gibt eigentlich keinen gleichwertigen Ersatz derzeit beim FC Bayern.
Stefan, herzlichen Dank. Grüße an die Sebener. Wie schwerwiegend wäre das, Olli?
Naja, das wäre schon ein Rückschlag. Das ist gar kein Thema. Ich glaube, dass einfach diese Duelle gegen Liverpool, dass danach bei den Bayern die Zukunft anfängt, dass das schon für alle Kandidaten, ob das jetzt die Etablierten sind oder die Herausforderer, entscheidende Duelle wären. Und danach wird über alles nachgedacht, vom Sportdirektor über den Mittelstürmer, über James, all diese Dinge.
Okay, auf jeden Fall würde es vielleicht dafür sprechen, dass man dann doch defensiver aufläuft. So, wir hören nochmal Mats Hummels. Hummels über Hummels.
Ich lebe von meinem Rhythmus, das habe ich schon immer getan. Ich bin am besten, wenn ich viel spiele. Das haben auch meine Trainer immer erkannt mit der Zeit. Jupp Heynckes hat es zu mir gesagt, Jürgen Klopp, Jupp Heynckes hat irgendwann gesagt, nee, ich schon dich nicht mehr vor irgendwelchen wichtigen Spielen, weil es für dich wichtig auf dem Platz zu stehen, auch wenn es drei Tage vorher ist.
Reinhold, was will er uns damit sagen?
Vielleicht hat seine Frau ihm das auch gesagt.
Sind nicht immer die Frauen schuld.
Nein, das ist
okay. Ein schöner Scherz trotzdem.
Ja?
Sind die verheiratet?
Absolut. Tja, was soll ich dazu sagen? Klar, der muss auch Politik für sich machen. Eine schwierige Situation. Wir haben vor der Saison ja nicht gedacht, dass Herr Süle die Nummer 1 der Innenverteidiger wird beim FC Bayern. Das hatten wir alle nicht auf dem Plan. und kamen die beiden beladen von der WM, schwer beladen zurück, Boateng und Hummels, und es hat sich eine andere Situation ergeben, und das auch irgendwie abzuwerfen und wieder eine Linie zu kriegen, wirklich wieder über eine lange Strecke gute Spiele zu machen, das ist dann nicht so einfach. Es gab Situationen von Hummels, gerade in der Offensive, in der Vorbereitung, die waren in den letzten Wochen großartig. Es gab aber auch Momente, wo hinten drin gemerkt hat, der hat noch nicht die alte Qualität wieder. So.
Ja, eigentlich hat er was ganz Normales gesagt, oder? Dass er spielen will.
Ja. Ja, du hast das ja richtig gesagt. Also er betreibt natürlich auch Politik für sich selber. Das macht er ja schon ab und zu und auch gerne. Allerdings sollte man auch mal selbstkritisch sein. Aber das spricht für sein Selbstvertrauen. Und was ich spannend fand, war dieser Mickey-Maus-Kopfhörer, den er aufhatte.
Also, habt ihr nicht gesehen?
Na, fast schon. Achtet auf alle Kleinigkeiten heute.
Ach so, jetzt sehe ich es.
Ob es euch aufgefallen ist. Ja. Ganz kurz. Wie schätzt ihr das ein, die Chance? Herr Kind, wie schätzen Sie die Chance der Bayern ein?
Zurückhaltend.
Zurückhaltend? Gut, dann halten wir uns jetzt auch mal zurück. Sarah Valentina gibt Ihnen erstmal alle Informationen jetzt zu den Sonntagsspielen und dann sprechen wir noch über den BVB.
Ja, vielen Dank, Sarah Valentina. So, aus dem Pokal und wohl auch in der Champions League. Der Tottenham-Shop sitzt tief. Und es stellt sich die Frage, ob sich die Dortmunder wirklich immer auf das Wesentliche konzentrieren in diesen entscheidenden Wochen.
Die Bayern haben gewonnen. Was bedeutet das für den BVB?
Spielt keine Rolle.
Wirklich? Gar keine Rolle?
Wir wissen, dass sie gewonnen haben.
Natürlich versuchen die Dortmunder Verantwortlichen, nur auf sich zu schauen und nicht schwermütig zu werden angesichts der jüngsten Misserfolge. Doch äußern sollen sie sich zu Nebenschauplätzen, also zu den Bayern. Oder zu einem Friseurbesuch im Spielerhotel vor dem Champions-League-Kracher bei den Spurs. Oder zu den überraschenderweise öffentlichen Einschätzungen des externen Beraters Sammer. Der übrigens meint, Dortmund sei in der Realität angekommen, habe eben lange über dem Limit agiert. Was inhaltlich exakt die Meinung von Trainer Favre wiedergibt.
Niemand hat etwas gesagt. Es war fast jedes Spiel so. Wir haben das nicht kassiert. Und ich habe immer das gesagt.
Mit kassiert meint Favre die zahlreichen Gegentore. Vor den dreien bei Tottenham kassierten die Schwarz-Gelben auch drei von den Hoffenheimern. Und nach 4 sieglosen Pflichtspielen in Folge mit 10 Gegentoren lautet eine entscheidende Frage: Steckt der BVB in einem Leistungstief oder in einer echten Krise?
Welche Formulierung gefällt euch am besten?
Man findet ja überall ein Haar in der Suppe, ne? bei den Dortmundern ja auch. Also die Friseurgeschichte, die finde ich übrigens lustig. Also ich würde mir auch gerne die Glatze polieren lassen quasi, aber es ist ja witzig, dass sowas dann ein Thema wird, ob die jetzt auf der Massagebank liegen oder sich den Kopf massieren lassen, halte ich für relativ unerheblich. Das, was ich seltsam finde, ist diese Instagram-Fotos dazu und dann Promi-Friseur und weiß ich nicht was. Also dass das jetzt der Grund dafür sein soll, dass Dortmund gerade in einer Krise steckt, ich glaube, das hat eher was mit Marco Reus zu tun, dass es gerade nicht so läuft wie...
Aber was ist das? Krise? Leistungstief? Eine Delle?
Wieder Reinhold? Noch.
Gar nichts?
Es ist das, was Lucien Favre beschrieben hat. Du hast eine sehr junge Abwehr, die durch... kommt noch dazu, dass ein wesentlicher fehlt, Verletzung, länger weg ist seit 2 Monaten. Dann kommt einer zurück, der auch noch nicht die so Sicherheit hatte im Spiel selber. Dann unter Druck tauchen dann die ersten Fehler auf. Das war vorher auch schon ansatzweise zu sehen. Davor war ein hohes Maß an Euphorie. Also nehmen wir es mal als kleine Delle. Zum Friseur nochmal. Ich finde diese Debatte auch wahnsinnig. Man sieht es an den unterschiedlichen Reaktionen. Christian Streich, der das sehr humorvoll genommen hat. Friedhelm Funkel auf der anderen Seite sagt, was ist das denn für Quatsch? Die sollen sich jetzt mal einen Friseur als zur Festanstellung, ein ständig mitreisender Friseur, dann ist das Problem gelöst. Stefan, okay, kommt da riesig an.
Nee, über den Friseur, das ist also doch völlig wurscht. Das hat ja nichts mit der Leistung zu tun.
Was haben wir eigentlich früher immer gemacht?
Erzähl doch mal.
Vom Spiel?
Ich weiß nicht, was du gemacht hast, aber...
Der hat dich gesucht.
Nein, ich bin total bei dir. Null Krise. Ja. Das wollen Sie denen natürlich jetzt auch so ein bisschen einreden. Ja. Eine kleine Delle. Aber das hängt sehr wohl mit Marco Reus schon ein Stück weit zusammen. Und das macht mir ein Stück weit Sorgen, dass ein Spieler so enorm wichtig ist für einen Verein.
Mhm. Du hast sie gesehen. Mein Eindruck ist auch im Moment, nach hinten raus, ne? Je länger das Spiel dauert, dass sie kräftemäßig auch gar nicht mehr dagegenhalten können. Ne?
Ja, sie haben in London gar keine schlechte erste Halbzeit gespielt. Keine überragende, ne? Aber eine ordentliche, ja. Denn das ist ja auch ein vernünftiger Gegner gewesen im Wembley. Sie haben dann 3 Gegentore kassiert, du hast recht. Sie haben gegen Hoffenheim schon in der Schlussphase 3 Gegentore kassiert. Roman Bürki hat es bei uns ja am Mikro auch sehr klar angesprochen, dass ihm da im Moment auch eine Zweikampfhärte fehlt, dass er ja natürlich völlig zu Recht festgestellt hat. Sie kassieren enorm viele Standardgegentore und darüber hinaus, es gab auch im Spiel gegen Hoffenheim noch 1-2 Situationen, also im letzten Ligaspiel, wo sie bei Ecken Gegenspieler komplett blank stehen lassen. Hat mich enorm gewundert. Das heißt also, du hast mehr als nur eine Baustelle, mehr als nur die Baustelle Reus. Der war vorne definitiv, der hat enorm gefehlt. Also Jadon Sancho hat man gemerkt, als gebürtiger Londoner, das hat ein bisschen was mit ihm gemacht, hat auch nicht so befreit aufgespielt, wie wir das von ihm kennen. Ansonsten ja ein fantastischer Fußballer. Hinten ist es gerade, wie es dann manchmal, glaube ich, ist bei Bundesliga-Vereinen. Also nehmen wir Hakimi, der jetzt Rechtsverteidiger spielen musste, weil Piszczek nicht dabei war, weil er verletzt war. Der hat uns ja auch enorm begeistert als neutralen Fußballfan, was der mit Dampf nach vorne geht. Und als das gut lief beim BVB, da war das phänomenal.
Das ist ja nach vorne.
Genau. Und jetzt haben wir gerade eine Situation beim BVB und Fußball ist dann offensichtlich manchmal so. Das zweite Gegentor, das Tottenham macht, da denkt Hakimi, okay, ich kann vorne mit reingehen, Götze verliert den Ball und darum fehlt er auf seiner Position. Also er denkt sehr, sehr viel nach vorne. Im Moment sind sie in der Phase, in der sie dann hinten die Dinger kassieren, weil er zu offensiv denkt. Ich glaube, das ist für diesen jungen Kader eine ganz, ganz wichtige Phase gerade, da jetzt auszutarieren, wo ist die Balance und im Moment bekommen sie das nicht hin. Ich hoffe, dass sie weiter mutig spielen, weil wenn sie anfangen, jetzt nachzudenken, wenn Jadon Sancho, so wie das jetzt im Wembley-Stadion war, sehr, sehr viel nachdenkt, gehe ich ins 1 gegen 1, mache ich es nicht, dann verlieren sie sehr viel Qualität. Das heißt also, sie müssen frisch weiterspielen, das ist natürlich leicht gesagt, denn die Ergebnisse waren jetzt nicht so toll, das macht es nicht leichter.
Es gab aber trotzdem... Applaus, wohin gehört.
Sie spielen eine tolle Saison, so ist es.
Ja, und ich fand auch diese 30 Minuten oder sagen wir die 25 Minuten in der ersten Halbzeit durchaus gelungen. Das wird dann immer leicht vergessen. Es gab da eine ganz interessante Bemerkung von Per Mertesacker bei euch, also nach dem Spiel. Also die letzten 25 Minuten der ersten Hälfte waren sehr ansehnlich von Borussia Dortmund. Sie haben das Spiel bestimmt. Es ging schwierig los in dem Spiel. Tottenham war sehr stark die ersten 20 Minuten. Dann drehte sich das plötzlich, was man gar nicht so erwarten konnte. Und dann fand ich, wie Dortmund das hingekriegt hat, sehr souverän, auch in der Körperlichkeit. Sie hatten die Räume besetzt, der Ball lief. Und dann genau das wurde nicht fortgesetzt. Und Per Mertesacker sagte bei euch, wenn du dieses Gefühl hast in der Pause, dann musst du eins wissen, du kannst auf dem Niveau, das du jetzt hattest, das gute Niveau nicht weiterspielen, du musst noch eins drauflegen. Das hat mich sehr überzeugt und das haben die Dortmunder eben nicht gemacht. Und plötzlich war Tottenham spielbestimmt die ganze zweite Hälfte.
Was kann der Trainer jetzt machen?
Nein, also ich vertraue absolut der Kompetenz in Dortmund mit Favre, mit Zorc, mit Kehl, mit Matthias Sammer, die jetzt Einfluss nehmen werden in vielen Vier-Augen-Gesprächen, um die Jungs auch wieder aufzubauen. So eine Niederlage tut weh, logischerweise. Aber nichtsdestotrotz, ich saß hier vor 3-4 Wochen, habe gesagt, Borussia Dortmund begeistert mich mit dem Fußball und das ändere ich heute nicht.
Sollte ich auch gar nicht.
Nein.
Wenn du der Meinung bist. Ja. Okay, was war Ihr Eindruck?
Ich habe es nicht gesehen. Ich muss ja ab und zu auch arbeiten.
Und die Zeit?
Ab und zu schon, ja.
Die jungen Unternehmer machen das, ja.
Ja, genau.
Herr Kind, Sie hatten einen Testmonat bei uns bekommen, versprochen.
Ja, okay. Ja, ich will jetzt nicht über eure Sport. Mit dem Player komme ich wirklich nicht klar. Also, bis ich da das immer das Spiel gefunden habe.
Haben wir jetzt alle Sender erwähnt? Ich weiß nicht. Fehlt noch irgendeiner?
Muss
ich
der Sohn fehlt noch.
Der ist ja hier.
Ist das,
hier.
Ist das, das habe ich das, nicht. Wow. Das Angebot nehme ich natürlich an, ist klar. Ne?
Ich komme drauf zurück. 4 Wochen für Lau.
Genau.
4 Wochen für Lau
und dann geht es an die Kasse. Wichtig ist die Bedienung.
Aber kriegt das nicht jeder?
Jetzt habe ich auch mal versucht, Geschäftsmann zu sein. Jetzt hast du verraten, dass wir den Test nicht für alle haben.
War es das für Dortmund? Was glaubt ihr in der Champions League?
Ja.
Tottenham
ist keine Chance. Tottenham ist auch einfach eine unglaublich reife Mannschaft. Die haben ja auch Ausfälle gehabt, darf man es nicht vergessen. Harry Kane, Dele Alli, da haben auch Top-Leute gefehlt. Und sie haben es einfach 10-mal besser verarbeiten können als die Dortmunder, die ebenfalls Verletzungssorgen hatten, weil sie eine Mannschaft sind, ganz, ganz spannend ja, auch im Vergleich zu anderen Premier League-Teams, die jetzt seit vielen Jahren diesen Kader so zusammengehalten haben, die unglaublich gefestigt wirkten, die aber auch trotzdem Ausfälle noch 1-gegen-1 Spieler hatten. Son hat wieder super gespielt. Da muss man ganz ehrlich sagen, da ist dann die Qualität, und zwar nicht nur individuell, sondern auch als geschlossene Mannschaft, einfach zu hoch gewesen, als dass Dortmund jetzt im Rückspiel noch eine Chance hätte.
Ich traue der Dortmunder Wand. Ich traue dem Stadion.
Ich meine, der Michael Zorc hat es ja, glaube ich, in der Winterpause schon durchaus angesprochen. Er hat gesagt, dass es für diese junge Mannschaft vielleicht auch ein bisschen ein Problem ist, dass man davor nur gefeiert wurde. Ne, dass das alles gut lief. Und jetzt eben mit Problemen zurechtzukommen, ist auch eine Herausforderung. Und dann haben sie den Pokal verspielt. Die haben die Champions League dann verspielt, dann bleibt die Meisterschaft.
Da können sie sich voll drauf konzentrieren, ist ein Vorteil, ne?
Das kannst du so oder so sehen.
Ich sehe es so. Eine Mannschaft haben wir noch, Schalke, ne? Die kann ich vergessen, gegen Man City.
Ja, wird auch nicht so leicht.
Das ist eine gewagte Prognose, ja?
Schwierig. Also Man City, ich habe es vorhin schon mal gesagt, sind in der Meisterschaft in der Premier League jetzt wieder voll an Liverpool dran. Fast gleich auf einem Spiel, glaube ich, mehr als Liverpool, spielen den Guardiola-Fußball, der sie dann ja auch geprägt hat in den letzten Jahren. Und also da muss Domenico Tedesco schon richtig zaubern, um jetzt irgendwie eine Chance zu haben. Also wenn das psychologisch mit seiner Mannschaft gut anstellt, dann gehen da 11 Leute auf den Platz, die sagen, wir haben diesen Stress im Liga-Alltag, wir bekommen von den Medien, von den Fans immer auf den Deckel, wenn wir es da versauen. Heute können wir mal ganz befreit aufspielen. Das Problem ist, wenn du dann 6 Dinger bekommst am Mittwoch, fühlt sich das nicht so gut an. Also insofern kann es, wenn es ganz blöd läuft, sogar für den Liga-Alltag, der noch stressig genug wird, sogar ein Downer sein. Aber das muss man sehen.
Also du bist totaler Optimist, ne? Wenn du jetzt schon sagst, sie kriegen 6 Stück. Das ist ja Wahnsinn. So, gleich reden wir einfach mal über den Manager von Schalke 04. Hat Christian Heidel vielleicht gar keine Lust mehr auf Schalke. Das werden wir klären. Und den Mann des Spieltages, den dürfen wir nicht vergessen. Ja. Hi von Adel und Band, live aus dem Hilton Hotel am Münchner Flughafen. Wir sind nochmal zurück beim Check 24 Doppelpass. Und wollen kurz über die Aussage von Christian Heidel sprechen. Er wurde gefragt, ob er gewillt ist, seinen Vertrag bis 2020 zu erfüllen. Er hat Folgendes gesagt. Sie sehen es hier. Natürlich, wenn die Gesamtgemengelage stimmt, es kommt natürlich auf die Aufgabenstellung an. Welche Erwartungen bestehen? Anspruch und Möglichkeiten müssen im Einklang stehen. Stefan, wie interpretieren wir das?
Ja, dass die Situation, denke ich mal, nicht so schlecht aussieht.
Reinhold?
Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Ich lese es jetzt das zweite Mal. Und das, wo will der Heidel da hin? Was will er uns damit sagen?
Du bist der Experte.
Ja, ich in dem Fall. Ja, aber ich kann ja auch mal ein bisschen nachfragen und mir Gedanken machen. Will er nun? Ich weiß es nicht. Also ich meine, Schalke zu kreieren, Schalke zu bauen, dafür zu sorgen, dass Schalke auf Strecke wohlgemerkt, wieder Stabilität gewinnt und eine europäische Größe wird, das ist eine tolle Aufgabe, Punkt aus. Es gibt kaum was Besseres.
Ja, das kann ich nur bestätigen. Und ich denke, er kennt alle Ziele, er kennt auch die wirtschaftlichen Möglichkeiten. Genau. Also dieses Fass zu öffnen, scheint mir nicht so richtig sinnvoll zu sein.
Gut, dann lassen wir es zu erstmal. Ja? Ja. Und Ruth macht weiter.
Sehr gerne. Und ich würde vorschlagen, lasst uns zum Ende der Sendung noch Claudio Pizarro hochleben lassen. Er ist jetzt der älteste Torschütze der Bundesliga überhaupt. 40 Jahre. Ja, da muss ich gar nicht viel dazu sagen. 90 plus 6 seine Reaktion dazu. Und dass der Ball reinging, das war natürlich auch eine Geschichte für sich. Also Claudio Pizarro trifft immer noch. Fußball-Linguistik hat geschrieben, er ist jetzt offiziell der älteste Fußballgott der Bundesliga-Geschichte. Und Wumms hat sich in Anlehnung an Dinner for One dieses hier ausgedacht. Pizarro trifft gegen die Hertha. Der alte Herr schenkt der alten Dame eben gerne einen ein. So sieht's mal aus. Und an der Stelle lösen wir auch noch kurz die Frage der Woche auf. Die Stuttgarter haben ja nicht so viel zu lachen. Und da war unsere Frage, ob jetzt nur noch ein erneuter Trainerwechsel den VfB retten kann. Wir wollen natürlich noch Ihre Stimmen am Dopafon hören.
VfB Stuttgart muss unbedingt die Reißleine ziehen. Mit Trainer Markus Weinzierl geht es sonst geradewegs in die zweite Liga. Weinzierl war bei Schalke damals gescheitert und man hat das Gefühl, er erreicht die Mannschaft überhaupt nicht. Wie es schon hieß, er redet sich alles schön.
Markus Weinzierl hat den Verein schon auf der Talfahrt nach unten übernommen. Auch ein anderer Trainer könnte das nicht mehr aufhalten.
Ein Trainerwechsel kann auf jeden Fall nochmal eine neue Richtung geben. Denn wer bei 15 Spielen 11-mal verliert, hat gezeigt, dass er es nicht kann. Eine Trainergestalt wie Felix Magath könnte sicherlich nochmal einen neuen Schwung bringen. Seit Jahren ist Unruhe beim VfB. Auch da muss endlich mal aufgeräumt werden und ein neues Spielsystem installiert werden.
Felix Magath haben wir auch gehört. Okay. Ja, und damit sind wir so gut wie durch. Wir haben eine tolle Woche vor uns, kann ich Ihnen jetzt schon mal sagen. Am Dienstag Fan-Talk, also Liverpool gegen die Bayern. Und dann begrüßen wir hier nächsten Sonntag den Präsidenten.
Darf ich noch einen Satz
sagen? Ja, du bist da dran jetzt. Warte, ja. Ich werde jetzt schon
Ich meine, wir haben schwer debattiert, wir beiden. Aber das war auch nur möglich, weil Sie eine Offenheit hier reingebracht haben. Herr Kind, das bringt nicht jeder Vereinschef mit. Also da nochmal danke. Ja.
Also nochmal Dienstag Fan-Talk, nächsten Sonntag. Uli Hoeneß, Herr Kind, alles Gute. Ja, Sie arbeiten weiter dran. Ja. Also, danke an die Runde, danke an Ruth, Reihe von Hadl und Bent. Jetzt geht's weiter mit Pur Landstein, Jochen Stutzki und Thomas Herrmann. Schönen Sonntag noch. Oh. Ach so, das trinken wir noch. So.